Fritz.
Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Guten Abend, ich habe neulich mal mit einem Freund darüber geredet, was eigentlich gut ist im Leben sozusagen und was glücklich macht und was man als sinnvoll erachtet und so, und wir haben über Beruf gesprochen und Karriere und Beziehung und diesen ganzen Kram und so, ihr kennt das, ihr habt auch solche Gespräche mit euren Freunden, und er hat irgendwann mal dann so erzählt, so wie wir uns aneinander so abgearbeitet haben mit unseren Ideen und unseren Idealen und so, und meinte irgendwann, naja, also ehrlich gesagt für mich das Allerbeste ist eigentlich, wenn ich was für andere Leute tue, wenn ich was für andere Menschen tue und sehe, das hat bei denen einen Erfolg, das schlägt an, das ist wichtig, das wird gebraucht. Das gibt mir, so sagte er, eigentlich viel mehr, als wenn ich irgendwie gutes Geld verdiene mit diesem oder jenem Job und so. Klar, auch andere Sachen machen glücklich, aber das hat mich irgendwie nachdenklich gemacht. Und ich dachte, bestimmt sind einige von euch dabei, die was für andere Menschen tun. Ganz uneigennützig. Einfach nur, um es zu tun. Was heißt uneigennützig? Natürlich macht es vielleicht am Ende auch einen selbst glücklich, weil man sieht, das ist wichtig, das ist wertvoll, was man tut. Aber man bekommt nicht in dieser so durch und durch kapitalisierten Gesellschaft, in der wir leben. Man bekommt nicht unmittelbar einen irgendwie messbaren Gegenwert dafür. Und deswegen frage ich euch heute in diesem Blue Moon, was tut ihr für andere Menschen?
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Damit meine ich wirklich solche Sachen wie zu Hause bleiben, wenn der Bruder krank ist, oder sich um die alte Oma kümmern, die nicht mehr den dritten Stock runter kann. Oder spendet ihr Geld für Menschen? Helft ihr Menschen an irgendeiner Stelle? Habt ihr euch einem besonderen Projekt angenommen? Engagiert ihr euch ehrenamtlich? Alle diese Dinge würde ich gerne von euch heute am wissen. Vorweihnachtszeit passt ja auch dazu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich kann irgendwie mit diesem ganzen sentimentalen Tralala Vorweihnachtsquatsch und jetzt spenden wir alle und jetzt die große Spendenaktion relativ wenig anfangen, weil es eigentlich das ganze Jahr über Sinn ergibt, sich um andere Menschen auch zu kümmern. Deswegen lade ich euch ein, anzurufen. 0331 70 97 110, unsere Nummer im Blue Moon. Christoph, der Redakteur heute Abend, der eure Gespräche entgegennimmt und kurz mit euch quatscht und euch dann reinstellt zu mir ins Studio und euch auch fragen wird, genau wie ich es jetzt frage, was tut ihr für andere Menschen?
Is my home.
Was tut ihr für andere Menschen? Das ist die Frage, die ich heute Abend in diesem Blue Moon an euch habe. Und damit meine ich, um wen kümmert ihr euch? Wem helft ihr? Für wen tut ihr was, ohne dass ihr sofort eine finanzielle Gegenleistung dafür erwartet? Oder wo es vielleicht nur eine kleine Aufwandsentschädigung gibt? Engagiert ihr euch ehrenamtlich? Spendet ihr Geld? Tut ihr was für andere Menschen? Und was macht das mit euch? Welches Gefühl gibt euch das? Warum tut ihr das? Aus einem Pflichtgefühl heraus? Oder weil es am Ende auch euch glücklich macht, was für andere Menschen zu tun? Darüber will ich mit euch reden heute Abend in dieser Sendung.
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Die Bank G Enrico schreibt uns, kleine Hilfen hier und dort, das macht das Zusammenleben viel schöner, wenn man sich gegenseitig mal hilft und wenn man nur eine Oma über die Straße hilft. Jeden Tag eine gute Tat, tut immer wieder fürs Herz gut. Ist jetzt eher allgemein gehalten, würde mich dann auch interessieren, was die B-Junkie Enrico damit konkret meint und konkret macht, genauso wie es mich auch bei euch interessiert. Was tut ihr für andere Menschen? Spendet ihr? Engagiert ihr euch? Helft ihr? Und warum tut ihr das? 0331 70 97 110. Sebastian aus Finsterwalde macht einen Anfang. Sebastian, hallo.
Hi.
Was tust du für andere Menschen?
Ja, ich mache sie glücklich, ne? Ich arbeite halt in der Sauna und ja, ich gebe mir halt immer mehr Mühe, als man eigentlich sollte. Oder ja, ich mache halt die Aufgüsse immer schön heiß und
im Ernst, ja?
Ja, man hört das, man merkt das ja dann, wenn das den Leuten gefallen hat, sage ich mal, ne? Ja, das gibt ihnen ein gutes Gefühl, ne? Und ja, die applaudieren ja dann auch meistens, das ist ja dann, glaube ich, auch Brauch in der Sauna, dann, ja.
Wie lange machst du das denn schon?
Ja, ich habe volles Jahr, im September habe ich angefangen, ich habe eigentlich mal Koch gelernt, weißt du, und damals meine ehemalige Chefin, die hatte mich damit reingeführt und ja, seitdem arbeite ich da, macht mir auch eigentlich ziemlich Spaß.
Also du bist nicht staatlich geprüfter, wie heißt das, Bade- und Saunameister? Sondern
Saunameister, ja, ich wollte mal sowas machen, habe ich dann aber irgendwie bis jetzt noch nicht so auf die Reihe gekriegt.
Und Aufgüsse machen darf man aber auch trotzdem?
Ja, klar.
Und achtest du denn dann darauf, was das für eine Zusammensetzung ist, die da in der Sauna sitzt, oder machst du immer so deinen Style?
Ja, wie meinst du das jetzt, nur von den Düften her?
Ja,
oder?
Nee, ja, auch von der Intensität her, weil du sagst, also du machst die Aufgüsse, ja, genau, gibst dir besonders viel Mühe, um die Leute wirklich glücklich zu machen?
Ja, es gibt doch natürlich auch Publikum, da kannst du dann, muss halt immer verschieden machen, muss halt auf die Leute abgestimmt sein, ne?
Mhm. Erzähl mal, wie machst du das? Also, wonach gehst du da, nach welchem Gefühl?
Na, man kennt ja, also ich kenne ja auch die meisten Gäste da schon persönlich. Also das ist ja, Lauchhammer ist ja kein großer Ort und das sind ja auch meistens, also die Gäste, die da hinkommen, die kommen regelmäßig hin. Ja, und da weiß ich ja halt, wie ich machen kann und wie nicht, ne?
Mhm. Wie geht dann nicht? Also was wäre so ein typisches,
naja,
jetzt nicht?
Zum Beispiel, ja, wir haben zum Beispiel eine Frauensauna und eine Männersauna, ne? Das ist ja speziell für Herren oder für Frauen und zum Beispiel die Herren, das sind ja dann auch etwas ältere, gestandenere Herren, da kannst du dann natürlich nicht ganz so heiß machen, ne?
Dann kannst du es nicht ganz so heiß machen, ja.
Ja, du musst dann halt mehr ruhig und gelegen machen. Ja, manchmal fragt man dann auch dann zum Beispiel, reicht's oder soll ich noch ein bisschen weitermachen zum Beispiel?
Und dann sagen die meisten weiter.
Ja, nicht immer. Manchmal dann auch, ach nö, reicht.
Bist du denn dann auch so ein bisschen spirituell dann beim Aufguss machen? Also manche Sauna-Aufgussmacherinnen und Macher machen das ja so, dass die dann, weiß ich nicht, kenne einen, der bringt dann so ein kleines Klangstäbchen mit oder so oder sagt so,
ja, ja,
schließt mal die Augen und weiß ich nicht. Manchmal ist das ganz schön, manchmal ist es auch ein bisschen albern für mich jetzt.
Ja, nee, bei uns ist das nicht so, nee. Nö. Bei uns geht das recht locker zu. Also die sind, das ist ja dann, was du meinst, das ist ja mehr so eine gehobene Sauna, ne?
Nö, auch in verschiedensten. Also habe ich schon ganz verschiedensten Saunen erlebt, so wie die Leute drauf sind. Muss man denn eigentlich auch ein bisschen darauf achten, dass da keiner umkippt? Also muss man die Leute so ein bisschen auch im Auge behalten?
Ja, genau. Ja, da sollte man schon drauf achten. Man muss auch halt sehen, dann, dass die Leute nicht zu lange in der Sauna sitzen, die möglichst darauf hinweisen. Ja, manchmal habe ich dann einen, der sitzt dann halt schon etwas länger, sondern muss halt ein bisschen oben drauf halten, ne?
Mhm.
Aber mir ist schon mal, ich weiß nicht, zweimal oder so bis jetzt passiert.
Ach, echt?
Die sind dann halt ein bisschen, ja, die sind dann ein bisschen schwach geworden. Da musst du halt zusehen, dass die sich erstmal hinsetzen, dann kriegen sie halt einen Schluck Wasser. Ja. Aber so wirklich weggekippt ist mir noch nie jemand.
Okay. Wird man denn da ausgebildet, bevor man anfängt zu arbeiten?
Ja, naja, klar, du wirst ja dann eingewiesen, ne?
Ja, aber ich meine auch mit so, über so spezielle Situationen?
Na, da haben wir dann speziell unsere Bademeister. Also wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann hole ich einen Bademeister und dann, ja. Die sind dann in solchen Sachen geschult, ne?
Mhm. Okay. Sebastian, danke für den Anfang hier in diesem Blue Moon.
Jo, danke.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Meldet euch gerne auch. Wir reden heute darüber, was ihr für andere Menschen macht. Würde ich gerne wissen. Und ich glaube, dass ziemlich viele Leute von euch sich engagieren und was machen, wo man nicht unmittelbar für wahnsinnig bezahlt wird, was man auch nicht machen müsste, was nicht eine Pflicht ist, was man nicht tut, weil man mal einen Vertrag unterschrieben hat, was man nicht tut, weil man denkt, dass man sonst gefeuert wird oder so, sondern was man einfach tut, um anderen zu helfen. Gerade in der Vorweihnachtszeit würde ich zum Beispiel auch gerne über das Spenden reden. Ist ja auch was für andere Menschen tun, ne? Denn also gibt ja wahnsinnig viele Spendenaufrufe vor Weihnachten. Man weiß gar nicht, wohin mit den Kröten, die man dann gegebenenfalls spenden möchte. Und da würde mich auch sehr interessieren, ob und wem ihr Geld spendet. Wie viel, müsst ihr von mir aus gar nicht erzählen, das ist ja nicht so wichtig, sondern eher, wonach ihr da geht, wem ihr was gebt, wonach ihr schaut, wem ihr vertraut, wem nicht. Mich würde auch interessieren, wenn sich Leute von euch ehrenamtlich engagieren, sei es im Sportverein, sei es irgendwo anders, was ihr da macht und wie ihr darauf gekommen seid und ja, was ihr damit bewirkt und auch was euch das gibt, was für andere Menschen zu tun. Also was tut ihr für andere Menschen, ohne sofort eine Gegenleistung dafür zu erwarten und trotzdem behaupte ich und vermute ich mal, macht es dann ja auch mit euch was. 0331 70 97 110. Und wütend. Tolle Künstlerin in meinen Ohren. Larry war das mit Jung und Schön, gehört im Blue Moon am Montagabend, wo wir heute Abend darüber sprechen, was ihr für andere Menschen tut. Freiwillig, ehrenamtlich, sei es als finanzieller Spender für Organisationen, für Leute. Vielleicht habt ihr so ein Patenkind irgendwo in einem anderen Teil der Welt, eine relativ beliebte Art zu spenden, oder ihr spendet für andere Organisationen. Vielleicht engagiert ihr euch in irgendeinem Verein, in irgendeiner Institution und macht das sozusagen freiwillig, weil nicht, weil es jemand von euch euch erwartet, nicht weil ihr wahnsinnig viel Geld dafür bekommt, sondern weil ihr was für andere Leute tun wollt. Und wenn das bei euch so der Fall ist und ihr jetzt denkt, ja, bin ich ja, mache ich ja, ich bin ja Fußballtrainer, ich helfe Flüchtlingen oder ich spende Geld ans Rote Kreuz oder so, dann meldet euch gerne, dafür ist diese Sendung da. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ich würde das gerne wissen, was ihr für andere Menschen tut und warum ihr das macht und wie sich das anfühlt. Ist ja klar, kommen noch ein paar Fragen mehr, aber wir beißen nicht, auch Sarah nicht. Hallo Sarah.
Hallo.
Sarah, von wo rufst du an?
Ich rufe aus Breetsch an.
Aus Breetsch. Mhm. Und ja, was machst du für andere Menschen?
Also ich bin bei mir in der Freiwilligen Feuerwehr in Breetsch und ja, fahre eben dort mit zu Einsätzen und mache dort Ausbildung mit.
Erzähl, wie kommt man in die Freiwillige Feuerwehr und was ist der Unterschied zur Berufsfeuerwehr und als 23-Jährige, was darfst du da, was darfst du nicht und was sind deine Aufgaben?
Ja, also prinzipiell bin ich erstmal so durch Freunde, durch meinen Freund auch generell zur Feuerwehr gekommen. Also im Ort ist es ja bekannt, ne? Da konnte man sich anmelden, habe ich gemacht. Und da muss man eben regular Ausbildung mitmachen, habe ich auch immer mitgemacht. Und ja, fahre dort halt mit zu Einsätzen darf. Also ab 18 Jahren darf man dort alles mitmachen, was eben anfällt, sei es Personenrettung aus verunfallten Autos oder eben Brandbekämpfung, sowas.
Ach so, also ab 18 geht man da schon richtig mit zu einem möglicherweise auch gefährlichen, aber auf jeden Fall wichtigen Einsatz?
Ja, das schon, auf jeden Fall. Man wird ja, es gibt auch die Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr, da wird man schon vorneweg ein bisschen ausgebildet, dass man einfach so die Sachen drauf hat. Aber man kann auch jetzt während des Einsatzes sagen, wenn man sich was nicht zutraut oder wenn man eben für diese Sachen nicht geschult ist, dann kommt man auch, muss man auch nicht zwingend was machen.
Mhm. Aber man fährt erstmal mit.
Genau, also je nachdem, man kann immer sagen, nein, das mache ich nicht, das traue ich mir nicht zu, will ich nicht. Kann man immer sagen, aber man kann erstmal mitfahren. Ne? Der Einsatzleiter entscheidet ja dementsprechend auch, welche Leute er mitnimmt, ja, welche dann zum Einsatz kommen.
Was ist dein Spezialgebiet oder wie weit bist du? Was kannst und magst du machen?
Also ich mache generell, fahre ich auch erstmal alle Einsätze mit. Allerdings bin ich bei technische Hilfeleistung, das ist eher so mein Gebiet, was ich gerne machen würde. Also zum Beispiel, was jetzt bei Verkehrsunfällen mit Personen retten.
Da, und das nennt sich technische Hilfeleistung?
Ja, genau. Das ist so ein Teilgebiet bei der Feuerwehr. Es gibt eben die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und so weiter.
Okay, und Leute bergen bei Autounfällen, retten, versorgen, ja, das ist dann technische Hilfeleistung.
Ja, genau.
Mhm. Es klingt so nüchtern, das Wort, für so eine dramatische Sache.
Es gibt so viele Fachausdrücke, die eben dafür verwendet werden.
Und wie funktioniert das, weil das ja freiwillig ist und du ja nicht die ganze Zeit verfügbar bist und man kann ja auch nicht absehen, wann es brennt oder wann ein Unfall passiert. Wirst du da angerufen oder habt ihr einen Pieper? Oder?
Nee, genau, wir haben alle einen Pieper. Also es gibt ja generell die Sirenen halt im Dorf, aber wir haben auch unseren Pieper immer mit, unseren Pager. Und da steht dann auch schon das Einsatzgeschehen drauf, also so in ganz Kurzform zum Beispiel. Deswegen gibt es eben doch diese Ausdrücke wie technische Hilfeleistungen, da steht dann bloß drauf TH-Einsatz. Dann wissen wir schon Bescheid, okay, es geht in die Richtung oder es geht in die Richtung, damit wir uns auch einfach rein gedanklich schon mal darauf vorbereiten können, wenn wir zum Gerätehaus fahren und uns umziehen, was erwartet uns vielleicht.
Und das ist dann aber schon eine Berufsfeuerwehr, die ausrückt und ihr seid dann als Verstärkung mit dabei?
Nee, also in den dörflichen Regionen sind es meistens die Freiwilligen Feuerwehren. Die nächste größere Berufsfeuerwehr wäre erst 20, 30 Kilometer entfernt.
Ach doch, okay. Weil ich dachte also jetzt, dadurch, dass es ja freiwillig ist und du ja nicht in gewissen Zeiten jetzt gebunden bist, definitiv verfügbar zu sein und wach und nüchtern und einsatzfähig und alles. Was passiert denn, wenn da mal nur drei Männchen zusammenkommen und dann brennt es aber?
Dann müssten die Nachbarwehren, also aus den Nachbarorten mit anrücken. Also dann würde quasi Verstärkung nachgefordert und dann würden die alle nachrücken, quasi so viel, bis wir so viel zusammen haben, dass es auch wirklich reicht. Da gibt es richtig so eine Ausrückeordnung, dann kommt die Wehr, dann kommt die Wehr und so weiter.
Okay. Was tut ihr für andere Menschen? Das ist das Thema heute im Blue Moon. Ich lade euch ein, anzurufen und mitzureden. 0331 70 97 110. Sarah engagiert sich in der Freiwilligen Feuerwehr. Was tut ihr für andere Menschen? Sarah, ist das denn so, dass ihr dann erstmal, wie auch immer, zu diesem Feuerwehrhaus hinkommt und da trefft ihr euch dann und gibt es denn dann eine Frist, wie lange man wartet oder fahren dann die ersten drei schon mal los und die anderen hinterher?
Also ja, bei uns ist generell so, nach dem dritten Mal Sirene ertönen, sind dann die meisten schon wirklich vor Ort und dann sind wir auch in der Stärke, dass wir losfahren können. Aber generell gilt halt, innerhalb des Ortes müssen wir innerhalb von 12 Minuten am Einsatzort sein und einsatzbereit sein. Mhm. Also wirklich, wir fahren hin, ziehen uns sofort um und dann sind noch wirklich so viele Leute da, dass wir direkt losfahren können meistens. Okay.
Also innerhalb von 12 Minuten?
Müssen wir am Einsatzort schon sein.
Ja, das ist schnell. Ja. Und habt ihr dann da jeder einen eigenen Spind, wo eure Sachen drin sind? Oder
genau,
wo?
Genau.
Ja, schon,
genau.
Okay, also so viele sind es dann nicht, die... Ich weiß, es gibt ja so diese Gerüchte über die Freiwillige Feuerwehr oder so diese Klischees, dass die meisten dann nur drin sind, um dreimal im Jahr beim Feuerwehrfest ordentlich zu saufen und sich so eine Uniform anzuziehen.
Genau, deswegen habe ich noch gedacht, ich muss anrufen, um die Leute auch dazu aufzufordern, wirklich in die Feuerwehr zu kommen, um nicht um dieses Klischee zu bestätigen, sondern wirklich zu zeigen, dass wir eben doch wirklich gute Ausbildung haben, viel bei der Ausbildung mitmachen, dass wir eben wirklich wöchentlich uns freitags hinsetzen und gezielt Themen straff durchnehmen, um dann wirklich im Einsatzfall bereit zu sein. Das müssen die Leute eben auch mal sehen, denke ich.
Kriegt man denn da eine Aufwandsentschädigung oder muss man im Gegenteil sogar noch einen Mitgliedsbeitrag bezahlen oder wie ist das?
Es ist in den Wehren unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass wir auch einen Verein mit angeschlossen haben. Da müssen wir den Mitgliedsbeitrag schon zahlen. In unserer Wehr bekommt man noch keine Aufwandsentschädigung, aber in anderen Wehren habe ich schon gehört, dass das ab und zu der Fall ist, aber bei uns eben nicht, nein.
Und warum machst du das?
Na, einfach auch, also zum einen ist es der Grund, das sind meine Freunde, sind mit dort. Wir sehen uns halt immer bei der Ausbildung und so weiter. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist eben wirklich einfach, dass wenn Menschen in Not sind, da zu sein und zu helfen und so weiter. Also ich bin auch Krankenschwester, das ist eben schon bei mir so ein bisschen...
Liegt schon im Blut.
Ja.
Das helfen wollen.
Mhm. Genau.
Aber ist also Krankenschwester im Alltäglichen, im Brotjob, was auch schon ein Job ist, der überlebenswichtig ist für Menschen und dann in der Freizeit noch Freiwillige Feuerwehr. Das ist schon, also bei dir anscheinend doch ein starker Antrieb, irgendwie was für andere tun zu wollen, oder? Weil als Krankenschwester wird man auch nicht reich und berühmt. Das weiß man ja, wenn man damit anfängt, ne?
Ja, genau. Aber eben, genau. Du sagst es ja schon, man weiß es eben, wenn man damit anfängt und man macht diesen Job meistens auch eben, man fängt damit nicht an, um eben Geld zu verdienen, sondern einfach, weil man das gerne macht und weil man das eben wirklich von Herzen so macht.
Hm. Und warst du schon als freiwillige Feuerwehrfrau in Situationen, nach denen du nachher stolz warst, dass du da warst, weil es wirklich einen Unterschied gemacht hat, ob du jetzt da gewesen wärst oder nicht für andere Menschen?
Ja, ich denke schon. Also zum Beispiel eben bei Verkehrsunfällen, dass man einfach den Leuten auch ein bisschen medizinisch zur Seite stehen konnte und genauso aber eben auch im persönlich mit den Leuten reden konnte. Und dass sie, man merkt es auch, wenn sie sich hinterher eben bedanken bei jemandem, da fühlt man sich dann eben wirklich schon besser als vorher.
Hm. Hast du manchmal das Gefühl, dass es bei dir ein bisschen zu viel ist?
Nö, das nicht.
Was du Leuten helfen möchtest?
Nö, das denke ich nicht.
Mm-mm. Also nicht, gibt's ja auch manchmal, dass Leute so ein starkes Gewissen haben und sich so verantwortlich fühlen eben für viele andere, dass sie sich selbst auch übernehmen, ne? Und dass man muss ja auch schon gucken, wo man selbst bleibt und dass es einem selbst auch gut geht und so.
Ach nö, das denke ich, das kriege ich ganz und gut in den Griff. Wenn ich es nicht mehr machen wollen würde, dann mache ich es halt einfach nicht mehr. Also wie gesagt, in der Feuerwehr, das ist ja alles freiwillig, ich muss es nicht machen, aber solange ich das noch in Ordnung finde, mache ich das.
Ist denn dann ein Zwiespalt da, ein Gewissenskonflikt da, wenn du mit Freunden irgendwas machst, auf einer Party bist, wo auch immer oder auf einem Konzert oder was ihr so treibt am Wochenende und dann geht der Pager an und du denkst, ich muss ja jetzt nicht hin, ist gerade ziemlich gut hier, aber eigentlich kannst du dann ja auch nicht hingehen, oder?
Ja, also das ist auf jeden Fall, solange man noch nüchtern ist, solange man dazu in der Lage ist, gehen wir auf jeden Fall immer alle hin. Also das ist nicht die Frage, so. Es sei denn eben, man hätte schon was getrunken oder man ist wirklich nicht mehr, man könnte es nicht mehr machen, dann ist es wirklich besser zu Hause zu bleiben. Aber ansonsten fährt man da eben gerne hin und gerne, naja.
Sarah? Ja? Jetzt bist du glaube ich, wieder da.
Ja.
Gerade warst du irgendwie ganz verknödelt und weg, als wenn das Handy andersrum wäre. Also das heißt, das ist gar keine Frage, solange man noch fahrtüchtig ist und nüchtern genug ist, dann geht man da auch hin. Also es passiert nicht, dass irgendwas anderes wichtiger ist für dich.
Nee, das nicht, auf keinen Fall. Mm-mm.
Ich meine, das ist schon, ich finde das schon bemerkenswert, ne? Weil das ist, du, man spricht immer davon, dass so viele mittlerweile verantwortungslos sind und so egomäßig durchs Leben gehen und an der eigenen Karriere basteln. Und das ist ja was, was niemand von dir erwarten oder verlangen würde, ne? Das ist ja eine Aufgabe, die du dir einfach selbst auferlegst, einfach aus dem Wunsch heraus was zu tun. Also
ja, genau.
Schon ziemlich cool. Ja. Bist du da stolz drauf? Oder ist das auch nicht wichtig?
Nee, stolz finde ich auch übertrieben. Das ist einfach das, was ich gerne mache und das mache ich eben.
Und kannst du dann irgendwann dann Berufsfeuerwehrfrau werden oder möchtest du?
Nee, das möchte ich auch gar nicht.
Okay, warum?
Also ich bin mit meinem Beruf so zufrieden, so soll er auch bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass ich das so körperlich zum einen aushalten würde. Also ständig, den ganzen Tag rund um die Uhr. Diese körperliche Aktivität, das würde, glaube ich, nicht auf Dauer gut sein für mich. Und auch so, ich will unbedingt meinen Beruf so weitermachen.
Okay. Aber Feuerwehrmann oder in deinem Fall Feuerwehrfrau ist ein sehr, sehr ehrenhafter Beruf, bei dem man aber auch nicht ganz so unverschämt wenig verdient wie als Krankenschwester, oder?
Ja, das ist schon richtig, aber nee, ich würde schon gern so als Krankenschwester weiterarbeiten. Und außerdem muss ich dann auch umziehen in eine nächstgrößere Stadt und so weiter. Nee.
Okay, lieber so. Du tust so genug Gutes. Ja, klasse. Schön zu hören, Sarah. Und da mal eine Frage noch. So in der Vorweihnachtszeit, spendest du was an Organisationen oder bei so Fernsehgalas oder was auch immer? Es gibt ja 1000 Möglichkeiten oder ist das nichts für dich?
Nee, habe ich bisher noch nicht gemacht und irgendwie, ich vertraue dem Ganzen nicht ganz so, muss ich sagen. Ich meine, man hört so viel über über diese Organisation, wer nun glaubwürdig ist und wer nicht und so weiter. Ich habe da bis jetzt noch nicht wirklich reingefunden.
Ist schwierig zu entscheiden, ne? Und wie viel von dem Geld eigentlich tatsächlich ankommt und was dann doch für Bürokratie draufgeht. Ja.
Genau.
Danke, Sarah. Schönen Abend.
Ja, bitte, ebenso.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Wir machen jetzt mal Nachrichten hier im Blue Moon und bringen euch kurz auf den neuesten Stand mit den Sachen aus aller Welt, Berlin und Brandenburg, Wetter und Verkehr und das ganze Tralala. Und danach reden wir weiter darüber, was ihr für andere Menschen tut, freiwillig sozusagen, weil ihr es gerne macht, weil ihr es machen möchtet, weil ihr eine Verantwortung fühlt und empfindet. Also bei Sarah gerade, weil klar, freiwillige Feuerwehr, super cooles Beispiel, echt, macht sie einfach gerne, ist vom Beruf Krankenpflegerin und möchte aber sich auch noch weiter engagieren und hat da auch einen sozialen Zusammenhalt, hat da Freunde und also ich finde, man hat ihr das sehr angehört, wie sinnvoll sie das empfindet, da Mitglied zu sein und da mitzumachen und dann auch wirklich die Party sausen zu lassen oder das Kino, was auch immer und dann echt zu diesem Einsatz zu fahren und so. Also wurde schon sehr deutlich für mich zumindest, wie befriedigend und wie wichtig das für sie auch war und ich würde gerne wissen, was ihr für andere Menschen tut, ob ihr spendet jetzt in der Vorweihnachtszeit, ob ihr euch engagiert, Ehrenamt in irgendwelchen Institutionen irgendwem helft oder im Familienkreis helft, ohne dass ihr gleich Geld dafür sehen wollt. Ne? Einfach nur, weil, ja, ich glaube, bei Sebastian war das so, der sagte, er macht immer die geilen Saunaaufgüsse, ist jetzt ein bisschen profaner als freiwillige Feuerwehr, aber bei Sarah auch, einfach aus so einem Gefühl heraus, ja, wenn man da eine Bestätigung kriegt, die man vielleicht über Job, über Arbeit, über Geld, über irgendwas gar nicht bekommt. Also darum geht's in dieser Sendung nach Nachrichten wieder. Was tut ihr für andere Menschen?
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Henrik Schröder, schönen guten Abend. Wir reden heute darüber, was ihr für andere Menschen tut. Einfach so, weil ihr Bock drauf habt, weil ihr es wichtig findet, weil ihr meint, dass das eure Aufgabe ist, weil ihr, ich weiß nicht, viel Feedback bekommt, weil ihr Bestätigung bekommt, weil es nicht cool ist, immer nur alles für Geld zu machen oder weil man es muss oder so. Oder aber macht ihr Sachen für andere Menschen, die ihr, ja, weiß ich nicht, die euch vielleicht gar nicht so gut tun, aber wo ihr trotzdem eine Verantwortung empfindet, diese zu tun, diese zu machen, diesen Leuten zu helfen. 0331 0170 97 97 110. Das ist unsere Nummer. Wir reden zum Beispiel auch über Spenden. Ich würde gerne wissen, wohin ihr spendet, was ihr spendet, wem ihr Geld gebt, für wen ihr euch engagiert, in welchen Vereinen, in welchen Institutionen ihr dabei seid. Darüber reden wir gleich weiter. Larry mit Problem. Daniel schreibt uns über fritz.de, wo es übrigens auch eine Kommentarfunktion für den Blue Moon und auch für andere Sendungen gibt. Ich tue vieles für meine Freunde. Ich habe zum Beispiel mal meiner besten Freundin, als es ihr finanziell nicht gut ging, Geld überwiesen oder ihr ein Paket mit Lebensmitteln geschickt. Freue mich immer, wenn ich helfen kann. Fühle mich auch nicht ausgenutzt. Was tut ihr für andere Menschen? 0331 70 97 110. Tobias, hi.
Hallo.
Tobias aus Werder. Tobias, was tust du für andere Menschen? Einfach so, weil du es als deine Aufgabe, als deine Pflicht, warum auch immer, empfindest.
Boah, gar nichts. Tut mir leid. Gerade gar nichts.
Warum rufst du dann an?
Weil ihr, also der letzte Beitrag war recht überzeugend. Am Ende habt ihr ganz kurz über so eine Situation gesprochen, wenn man dann Geld in ein Land überweist und man weiß ja nie, wie viel da ankommt und so, nicht?
Genau, also das meinte ich auch mit, was tut ihr für andere Menschen, wem oder welcher Institution spendet ihr Geld? Das ist ja auch was für andere Menschen tun, wo man zwar vielleicht einen Steuervorteil von hat, aber ansonsten das doch aus einem eher selbstlosen Motiv heraus macht.
Ach so, ja gut, also der Steuervorteil als privater Arbeitnehmer, der eine kleine Spende irgendwo abgibt, der ist so zu vernachlässigen, dass es darum ja nicht geht. Aber mir ist halt nur am Ende von diesem Gespräch aufgefallen, dass ihr halt gesagt habt, naja, man weiß ja nicht, wo die jetzt so ankommt. Man weiß es schon. Das ist, also ich habe von 2005 oder so bis 2009 irgendwie eine Patentochter in Sierra Leone gehabt. Und man bekommt jedes Jahr von zwei unabhängigen Wirtschaftsprüfern, also auch große namhafte Firmen hier in Deutschland, einen Bericht, wie viel von dem Geld wofür verbraucht wird. Und von den 25 Euro, was dieses Kind im Monat gekostet hat, sind irgendwie 23 Euro paar zerquetschte tatsächlich in diesem Dorf in Sierra Leone angekommen, werden nicht alleine für dieses Kind verbraucht, sondern mehr oder weniger für die Dorfgemeinschaft. Aber also die Idee, dass man nicht weiß, wohin geht denn mein Geld denn da irgendwo nach Afrika, das Käse.
Naja gut, bei dieser Art des Spendens. Aber auch da, also ich hatte auch mal überlegt, so eine Patenschaft zu übernehmen, wie du es anscheinend ein paar Jahre gemacht hast, und habe dann aber auch so viel Negatives darüber gelesen, dass das irgendwie auch keine gute Art des Spendens im Prinzip ist, wenn das so selektiv rausgesucht wird und dass das eine Illusion ist, dass das jetzt dieses eine Kind mit diesem Namen genau dein Geld bekommt, sondern dass man halt damit am Ende auch Projekte unterstützt und nicht wirklich so einzelne Individuen. Hatte ich so als Kritik gelesen und habe dann davon Abstand genommen. Also deswegen, aber ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, aber man findet schon auch kritische Stimmen.
Nee, das ist gar nicht so verkehrt. Also es gibt, wie gesagt, diese 25 Euro im Monat, das habe ich zu der Zeit gemacht, wie gesagt, 2005 bis 2009 oder so. Und mein Vater hat dann gesagt, Mensch, Junge, pack doch dieses Geld lieber in Altersvorsorge und so. Wir unterstützen hier auch ein Kind in Indien mit 3 Euro im Monat oder was nicht. Also,
Wie viel war denn das im Monat, was du bezahlt hast?
Ja, 25 Euro.
Ach so, 25 Euro. Okay.
Kann man die, ich will jetzt keine Werbung für diese Organisation machen, aber...
ist nicht Werbung, wenn du sagst, dass du da warst und...
Also ich habe bei Planpate ein Kind, angenommen, habe dann dafür bezahlt. Ich bin davon ausgegangen, dass es ein Kleinkind ist. Als ich dann diese Broschüre bekommen habe, war ein 14-jähriges Mädchen, war halt schon zu alt war, um mit in Schulsystem einzugliedern. Und dadurch, war dann halt nur 4 Jahre, weil man so ein Kind nur bis zur Volljährigkeit unterstützen kann. Mhm. Also man kann sich das nicht direkt aussuchen, nicht? Diese niedlichen 3-jährigen Mädchen, die man dann auf irgendwelchen Plakaten sieht, ja, das ist eher selten.
Ja. Waren denn diese 25 Euro, oder wie bist du denn darauf gekommen überhaupt, diese Art des Spends und auch auf die Summe? Wie hast du dich
Ich habe mich von so einem Plakat beeinflussen lassen und dachte, Mensch, diese armen Kinder und auch, hey, 2005 war ja in Sierra Leone und Ruanda die Hölle los, die Menschen haben sich da ja gegenseitig Sachen angetan, die man ja nicht benennen kann. Mhm. Und da habe ich gedacht, damit 25 Euro, das kann man sich ja mal erlauben als normaler deutscher Arbeitnehmer, ob ich jetzt irgendwie mir hier ein Taschentuch aus der Tasche ziehe und dabei 20 Euro auf der Straße verliere, sage ich jetzt mal. Oder naja, ist das so nicht. Mhm. Also das fällt mir nicht wirklich auf. Es war ärgerlich, aber durch das Gespräch mit meinem Vater, der dann halt meinte, ja Mensch, wir haben so ein Kind in Indien für 3 Euro im Monat und der sich wesentlich mehr leisten könnte. Also man denkt dann halt immer, ja, wer weiß, wo dieses Geld alles bleibt. Nee, man bekommt von 2 unabhängigen Wirtschaftsprüfern hier in Deutschland, ja. Also ich sage das jetzt einfach mal, PricewaterhouseCoopers, prüft diese Firma und legt ganz genau fest, wie viel Geld wo ankommt.
Und machen die das dann eigentlich auch in diesem Fall ehrenamtlich und das ist ihr Beitrag dazu?
Bestimmt nicht.
Oder nehmen die ihre üblichen Tagessätze?
Also diese 3 Euro, die dann irgendwo pro Person hängen bleiben, von denen bleiben bestimmt 2 Euro da hängen. Aber das ist ja nicht so entscheidend. Entscheidend ist ja, dass 23 Euro irgendwas in diesem Dorf hängen bleiben, was auch nicht allein diesem Kind zugutekommt. Ne?
Also was du auch gut fandest, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, natürlich. Verwaltung bleibt ja immer irgendwo hängen. Aber wenn man jetzt sagt, nö, gönn den das nicht, dann kommt da niemals was da an.
Ja.
Entscheidend ist ja, dieses Geld ist ja nicht alleine diesem Kind zugute gekommen, nicht? Man kann ja dann da so Pakete schicken.
Genau, aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Findest du das denn gut, dass das nicht nur diesem Kind zugute gekommen ist? Oder weil das ist ja eigentlich das, was man denkt. Oder man schließt diese Patenschaft ab, man bekommt auch ein Foto oder die schreiben dann eine Karte oder so. Man hat irgendwo eine gewisse Art von Bindung zu diesem Kind. Das ist ja auch das System dahinter. Es versickert nicht irgendwo, sondern man weiß wirklich, aha, das lächelt jetzt also, und da ist es in seiner neuen Schuluniform, was auch immer.
Da geht dann ein Bearbeiter von dieser Firma hin zu diesem Kind, gibt denen den Brief und sagt, du bist jetzt hier Part von dem und dem und dann schreibt die halt einen Brief, ne? Aber in ihrer Amtssprache, das muss dann übersetzt werden, dann macht das ein Übersetzer nochmal in Englisch und dann bekommt man hier in Deutschland einen Brief in der Originalschrift und einen in Englisch übersetzten Brief. Das muss natürlich alles bezahlt werden. Die Leute, die da sind, die machen das auch nicht umsonst, die müssen ja auch von irgendwas leben, ja? Mhm. Also wenn man jetzt irgendwie Entwicklungshelfer oder sowas ist, dann muss man ja auch seine Miete bezahlen, ja. Also dass da Geld in der Verwaltung hängen bleibt, ist schon in Ordnung. Und wenn es von 25 Euro 3 Euro sind, die da hängen bleiben, dann haut es doch hin, dann ist doch okay.
Hm. Und dann gibt es ja
die Möglichkeit, dass man dem Kind, Entschuldigung bitte,
ja.
dass man dem Kind 2-mal im Jahr ein Paket schickt mit Buntstifte und Papier und so. Und das hat mich so geärgert am Anfang, dass das so wenig ist. Ja, habe ich gesagt, na, kann ich ihm nicht mal ein Stofftier schicken oder irgendwie ein Lego-Haus oder was? So aus westlicher Sicht. Ne? Mhm. Und dann hat mir diese Entwicklungshelferin da am Telefon erklärt, naja, klar kannst du das, aber was sollen denn die anderen Kinder in dem Dorf denn, die keinen Partner haben, davon halten, ja?
Also ich lese hier gerade im Internet so ein paar Statements auch dazu, zum Beispiel von der Organisation Miserior, die sagen, das Kind lebt in einer Familie, die Familie in einem Dorf und das Dorf gehört zu einer Region. Wir müssen deshalb die Gemeinschaft stärken, statt Inseln der Glückseligkeit zu schaffen. Und UNICEF-Sprecherin Helga Kuhn sagt, sich einzelne Kinder herauszupicken, davon hält sie nichts, denn Kinderpatenschaften trieben die Verwaltungskosten in die Höhe. Briefverkehr zwischen Spendern und ihren Patenkindern seien aufwendig zu organisieren. Deshalb sagt auch UNICEF ist Quatsch. Aber zum Beispiel sagt Marc Torno von Plan International oder Plan International Deutschland, wo die einnahmestärkste Hilfsorganisation sagt, Kinderpatenschaften sind das Modell der Zukunft, weil alle etwas dafür haben. Wir können immer mehr Kindern helfen und ihren Bedürfnissen Gehör verschaffen. Und für ungefähr 30 Euro im Monat kann man vielen Kindern alles Mögliche ermöglichen. Medizinische Versorgung, Schulbücher, ein neues Zuhause und so. Also dies so, nur mal so als Statements von Leuten, die das beruflich machen. Also ja, manche ganz überzeugt davon und manche nicht so. Tobias, aber hast du jetzt ein schlechtes Gewissen, dass du dich hast von deinem Vater überreden lassen, diese 25 Euro, die du, wie du sagst, gar nicht merkst, dann doch in deine Altersvorsorge, in dein Leben zu stecken, statt in das Leben anderer?
Ach so, das war jetzt ein Missverständnis. Also diese Patenschaft endet in dem Moment, wo das Kind 18 wird. Und damit bin ich dann da ausgestiegen, also ob ich das will oder nicht.
Okay, aber du hättest ja auch eine neue übernehmen können, das ist ja so.
Ganz genau.
Ja.
Und jetzt da anzuknüpfen, ja, ein bisschen, aber dieses Thema verschwindet ja mit den Jahren auch, weil halt in der Region ist es ja auch höher geworden politisch oder auch die Rebellen haben sich ja dann da irgendwie in 2009 da gelöst. Also entscheidend ist ja nur, guck mal, wir leben hier ganz schick in Deutschland, nicht? Wir haben es hier ganz bequem und in Westafrika sterben die Kinder an Krankheiten, die es hier gar nicht mehr gibt. Mhm. Mit 3 Penicillin-Tabletten kann man das behandeln und dann ist das aus der Welt. Ne? Mhm. Und da sterben die Menschen daran und mit so ein bisschen Geld kann man das schon mal ändern. Und ja, ich könnte es mir heute auch leisten, das zu machen, aber ich mache es nicht. Ich weiß nicht, warum, weil es halt eingeschlafen ist. Ich wollte damit nur sagen, wie gesagt, ohne dafür Werbung zu machen, egal wie viel Geld ich hier in Deutschland überweise und wie viel Geld da ankommt, es kommt was da an. Afrika braucht keine Spenden, Afrika braucht Handel, ne? Das sagen ja die Wirtschaftsweisen, aber jeder Mensch, der sich dafür entschließt, da eine Patenschaft zu übernehmen, der hilft mit diesen 3 Penicillin-Tabletten da ein Kind von der Krankheit zu erlösen.
Aber die Tatsache, dass du derzeit nichts spendest und nichts gibst, obwohl du eigentlich das Gefühl hast, du müsstest, also es klingt so durch, finde ich, dass du schon findest, dass man auch eine Verantwortung hat hier im Reichen Westen und wir dann ja auch jeder selbst, der zumindest ein bisschen was über hat. Woran liegt es? Dass, also das könnte man ja im Internet jetzt innerhalb von 10 Minuten irgendwie abschließen wahrscheinlich sowas. Man ist ja eigentlich auch kein Aufwand.
Ja, so ist es wirklich. Also jetzt innerhalb von 10 Minuten ist man damit durch, bekommt dann seine Mappe zugeschickt und dann ist ein reiner Dauerauftrag. Aber ja, den Menschen geht es halt zu gut. Und guck mal, sind wir mal ehrlich, wenn in Kenia in irgendeiner Zeltstadt 5000 Kinder sterben, da redet doch kein Mensch drüber, nicht? Ah, wenn in Deutschland ja. ein Kind stirbt, dann ist die ganze Welt unterwegs und da fliegen Jets über uns hinweg und versuchen mit Wärmebildkameras rauszukriegen, wo liegt die Leiche. Und
ja,
ein Kinderleben in Deutschland ist halt mehr wert als in Afrika. Und deswegen, weil die Berichterstattung da ein bisschen einschläft. Jetzt kriege ich gerade selber ein schlechtes Gewissen.
Ach so, nein, so, das war das gar nicht gemeint. Man kann ja nicht einen allgemeingültigen Anspruch erheben und den Leuten das generell auferlegen. Aber weil es so deine Argumentation auch war, deswegen fragte ich jetzt, weil du auch sagtest, ist doch nichts und kostet mich doch nicht viel und kommt ja auch an das Geld.
Also man kann schon mal, wie gesagt, Dinge, die bei uns, Krankheiten, die bei uns ja keine Rolle mehr spielen, die bei uns keine Wertigkeit mehr haben, die kann man in Afrika schon mal heilen oder damit, dass man die Leute unterstützt. Mir ging es jetzt auch nur darum, dass ihr am Ende von eurem letzten Gespräch gesagt habt, naja, wer weiß, wo dieses Geld alle zu bleibt. Nee, also wer hier in Deutschland eine Patenschaft abschließt, der bekommt einen Bericht von 2 unabhängigen Wirtschaftsprüfern pro Jahr, wo dieses Geld abbleibt und was damit passiert. Also dass man jetzt hier in Deutschland 30 Euro Richtung Südafrika überweist oder Mittelafrika und dieses Geld irgendwie verschwimmt, sowas gibt es nicht.
Ja, okay.
Dass sich eine vernünftige Organisation aussucht, der weiß auch, dass sein Geld dann da ankommt.
Ja, ist natürlich schwierig als Laie dann zu gucken, was ist eine vernünftige Organisation. Aber ich werde es mal ein bisschen weitertragen, diese Frage. Ich danke dir, mein Lieber.
Jawohl.
Ciao.
Bis demnächst. Tschüssi.
Tobias, der 4-5 Jahre lang eine Patenschaft übernommen hatte über eine Organisation für ein Kind in Afrika, 25 Euro im Monat, dann lief diese Patenschaft aus und seitdem hat er sich nicht wieder drum gekümmert, eine neue Patenschaft aufzunehmen, zu ermöglichen, obwohl er, ihr habt es gehört, er der Meinung ist so, dass man mit wenig Geld ja eigentlich da auch eine Soforthilfe leisten kann, die tatsächlich Leben retten kann und so. Hat er uns deswegen erzählt, weil wir in dieser Sendung, in diesem Blue Moon darüber reden, was ihr eigentlich für andere Menschen tut und warum, sei es Geld zu spenden, würde mich auch interessieren. Jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, glaube ich, denken da schon Leute, die so 3,80 Euro über haben, vielleicht auch mal drüber nach, fühlen sich von Plakaten angesprochen und so. Tobias meinte, ja, wenn man sich eine vernünftige Organisation sucht, wem spendet ihr denn Geld und wonach geht ihr da und so. Aber ich möchte natürlich auch wissen, wem ihr helft. Vielleicht Kranken in der Familie oder ehrenamtlich in irgendwelchen Institutionen. Was tut ihr für andere Menschen, ohne sofort zu erwarten, dafür 12,32 Euro die halbe Stunde zu bekommen und was nicht klar vertraglich geregelt ist? Und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Was tut ihr für andere Menschen einfach nur aus dem Antrieb heraus, weil ihr da Bock drauf habt, weil ihr was für andere machen wollt? 0331 70 97 110. Jasmin ruft aus Neukölln an. Hallo Jasmin.
Ja, hi.
Was tust du für andere Menschen?
Bei kleinen Sachen eigentlich schon mal eine kleine Spende geben, wenn es wirklich bedürftige Menschen gibt oder wenn ich zufälligerweise als McDonald's-Fan bei McDonald's sitze.
McDonald's-Fan. Sitzt man noch nicht zufällig bei McDonald's, da sitzt man noch absichtlich. Ein Spaß.
Ja, absichtlich, klar. Also ich laufe selten dran vorbei, ohne nicht reinzugehen. Und da es auch mittlerweile seit Jahren so bedürftige Menschen gibt, die da dann echt die Tabletts absuchen oder so oder nach Resten noch nach Essen schauen, gebe ich natürlich, also nicht immer, weil ich finde es mittlerweile belästigend, aber gerne mal 1 Euro oder 1,50 mehr raus, dass dann sich die Dame oder vielleicht auch sich was zu essen holen kann. Oder wie gesagt, in der U-Bahn mache ich manchmal gern meine Gesten.
Wonach gehst du da, wem du in der U-Bahn wie viel gibst? Hast du da bestimmte Kriterien für dich selbst oder machst du das so einfach aus dem Gefühl heraus?
Es kommt natürlich nach meiner Tageslaune selber auch an, aber da jeder, glaube ich, diese letzten paar Tage des Monats, glaube ich, kennt, ob nun als Arbeiter oder Hartz IV oder auch wirklich noch schlimmeren Menschen, habe ich da eigentlich immer ein Gefühl zu. Also es kommt zwar vielleicht von der Äußerlichkeit drauf an, aber ich würde eher sagen, es geht nach meiner eigenen Laune. Also ich würde auch 3 Euro auf 3 Leute verteilen, ich habe da so 50 Cent oder 1 Euro ist so mein Limit. Mhm. Und so gefühlt, wenn das passiert, 3-4 Mal die Woche, aber es geht auch mal eine Woche, wo ich dann einfach mal selber einen Zurückzieher mache oder so in der ersten Woche vielleicht noch ein bisschen spendabler als in der letzten Woche, weil wie gesagt, das kennt man selber, wenn man dann 1 Euro mal umdrehen muss. So. Aber ich habe auch manchmal Süßigkeiten, die ich dann lange in meinem Kühlschrank lasse und irgendwie nicht zum Essen komme und dann packe ich dich immer in kleinen Tüten ein und dann frage ich immer die Familien unterwegs, wenn sie mit Kindern sind und gebe dann gerne auch Schokolade ab.
Ach echt? Also
ich mach
wenn man den Kindern da immer so einen Gefallen mit tut, ist natürlich, also klar freuen die sich und in Maßen ist ja, ich will hier nicht zu moralisch sein. Okay, die Kinder freuen sich garantiert.
Ja, natürlich. Also je nachdem, wie man es kann. Also ich kann jetzt wahrscheinlich jedem Kind helfen, aber die sind natürlich die am unschuldigsten sind. So, aber ich gebe, wie gesagt, auch einem älteren Penner mal 1 Euro und hoffe, dass er sich da für den Hund oder für sich da was zu essen holt. Und ich weiß nicht, ich tue es einfach, weil man das schon mitfühlt, wenn man die Leute sieht, so, oder halt auch, weil man das Gefühl des Nichtshaben auch kennt oder einfach, weiß ich nicht, weil ich kann irgendwie Menschen leiden nicht so sehen, aber ich bin jetzt auch nicht Mutter Teresa, dass ich das könnte, weil das, was ihr da als Beispiel angesagt habt, hier wegen Institute oder irgendwie so Patensachen, ich fand immer so Anfang der 2000er gab es immer diese ganzen Abo-Fallen, wo du auch immer was Gutes machen konntest. Und da bin ich ein bisschen geprägt, so, also es ist heutzutage sehr schwer von den ganzen Adressen da wirklich vernünftige Sachen rauszufinden. Aber ich weiß, dass unsere Firma beispielsweise auch für den Kältebus spendet, wenn wir eine Weihnachtsfeier machen.
Ja.
Und da beteiligen wir uns auch eigentlich, oder ich gebe gerne mal Klamotten irgendwo ab, Richtung hier zweiter Hand oder in so einen Container. Aber ich habe gelernt, in den Containern anscheinend, das geht nicht umsonst zu den Leuten, sondern auch da geht überall finanzieller Fluss noch durch.
Oh, das finde ich aber auch eine super Sache. Da müssen wir unbedingt drüber reden. Da hoffe ich, dass Leute anrufen, die sich damit irgendwie vielleicht ein bisschen beschäftigt haben und sich überlegt haben, in welchen Altkleidercontainer sie was reintun. Ich habe mir, weißt du, was ich mir jetzt überlegt habe? Ich dachte, ich bringe das einfach direkt zu so obdachlosen Unterkünften, Bahnhofsmission am Zoo jetzt in Berlin oder irgendwas, weil ich diesen Containern, klar, man könnte es nachrecherchieren und genau gucken, welche Firmen sind das und was machen die damit, man wird darüber was finden, aber wenn man sich die Mühe nicht machen will, ich traue denen auch überhaupt nicht. Ich denke, wo landen diese Klamotten und was? Wer sammelt die ein und so? Es gibt ja
wirklich drei, die wirklich das rechtlich alles, also wirklich auf positiver Schiene machen, so. Aber wie gesagt, trauen würde ich es heutzutage auch nicht mehr. Ich habe es früher sonst immer gemacht, weil ich dachte mir immer, wo soll ich meine Klamotten hin tun? Und beim Secondhand kriegst du den Wert halt nicht wieder und ich denke mir dann, okay, von Kopf bis Fuß kann jeder Mensch was gebrauchen und habe die vor 10 Jahren ständig immer einmal im Jahr da reingeschmissen. Aber klar, wenn du da jemanden findest, der da sagen kann, welche wirklich ordnungsgemäß da eine richtige Organisation ist, würde ich es auch gerne weiter tun. So, aber da so eine Anlaufstellen gibt es natürlich auch. Ich glaube, Lohmühlenplatz gibt es auch hier in der Köln hinten eine. Aber ich weiß, dass hier unsere Kirche ja auch immer Anfang des Monats im Dezember immer einen Basar macht. Und hatte schon meine Tüte voll, aber ich bin hingegangen, da war der ganze Vorraum schon voll. Und da machen die immer einen Basar draus und gehen dann wirklich für wenig Geld alles raus. So. Und dann dachte ich mir, gut, dann musst du jetzt ein Jahr mal zurückstecken. Da gebe ich jetzt in den 1000 Kram nicht noch meine paar Sachen noch mit rein. So. Aber ich glaube, die Menschen, die das gerne tun, die machen es einfach, weil sie, weiß ich nicht, eine positive Ader haben, einfach ein gutes Herz haben. Einfach irgendwie, ich sage immer, tu was Gutes, dann kommt dein Glück auch mal auch zu dir so. Aber in finanziellen Aspekten heutzutage muss man echt aufpassen. Ich gebe gerne Geld raus, aber wenn du dann manchmal selber den Hänger hast, tut es einem weh, wenn dann irgendwie keiner dann selber für einen da ist.
Ja.
Aber da muss man halt Grenzen machen. Und ich habe da so ein kleines Limit und das ist da. Und weiterzugehen würde ich, glaube ich, nur machen, wenn ich noch reicher wäre. Dann würde ich auch noch, glaube ich, mehr abgeben. Aber wenn ich gerade mal meine eigenen Lebenskosten zahlen muss und das ist ja auch nicht alles günstig, dann sage ich mir immer, okay, dann fängt man erstmal hier vor der Tür an. Vielleicht auch beim Nachbarn irgendwie mal eine Kleinigkeit helfen. Aber ich finde, so ein Geben und Nehmen kann man auch ohne Geld eigentlich heutzutage hoffentlich noch erwarten, hoffe ich.
Gina schreibt uns übrigens gerade über unser Facebook-Profil, ich tue nur was für andere Menschen, wenn ich weiß, dass mir das später zugute kommt. Oder wenn ich weiß, dass es mir einen möglichen Schaden ersparen könnte. Einfach nur so, in Anführungszeichen, gut sein, nett sein oder hilfsbereit sein, warum bloß, Fragezeichen, macht keinen Sinn. Als Atheistin, da ist für mich klar, es gibt kein Existenzsein nach dem Tod. Und deswegen werde ich für das, was ich im Leben tue, weder belohnt noch bestraft. Ich habe nach dem Tod nichts mehr mit den Menschen zu tun, ob ich nun nett oder scheiße zu ihnen gewesen bin. Okay, also ja. Sehr scharfzüngig genau. Formuliert, aber auch ganz schön, mein Gott, ganz schön hart, ganz schön kalt, oder? Oder konsequent. Hart,
aber nee, das kann ich auch verstehen. So, ich denke mal, wie gesagt, zu großzügig darf man heutzutage auch nicht mehr sein. Und es ist auch schlimm, wenn man immer erwartet, man muss oder man sollte was Gutes tun. Ich finde, so viel Macht hat man gar nicht, dass man überall gerade rücken kann, weil meistens bist du dann der eigene Leidtragende. Weil wenn du überall gibst, bist du der Letzte, der da nichts mehr hat. Also ich kann sie schon verstehen und kommt auch drauf an, wo man vielleicht lebt und ähnliches so. Und da würde ich natürlich auch Abstriche machen. Wie gesagt, ich könnte auch nicht jedem hier, den ich jetzt, wenn ich am Tag hier rumlaufe, ich wäre, glaube ich, ein Puffi los am Tag.
Ja, ja, klar.
Wenn man das so im Verhältnis klar. sieht. So. Ja, aber da mache ich auch irgendwie Abstriche und das ist vielleicht mein eigener Instinkt dann oder Laune dann heraus, ob ich demjenigen da was gebe oder nicht so, aber da ist vielleicht hart getroffen, was sie gesagt hat, aber sie hat es auf den Punkt gebracht.
Also auch nachvollziehbar. Das heißt aber, dass man selbstlos gar nicht mehr durch die Welt rennt, sondern generell schaut, welchen Nutzen habe ich von dem, was ich tue. Ich meine, wenn jetzt, ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du jetzt was spendest, was gibst oder deine Klamotten gibst oder so. Ich weiß nicht, wie andere von euch, die sich ehrenamtlich engagieren, sich fühlen. Und so richtig selbstlos ist das wahrscheinlich auch nicht, denn man bekommt dann, ja dann auch dieses Gefühl, wichtig zu sein, oder man entlastet vielleicht sein Gewissen oder man bekommt, ja, oder ist das dann trotzdem selbstlos? Also man gibt es erstmal hin, erwartet nichts und wenn man es dann doch wiederkriegt, macht einem das natürlich umso glücklicher. Oder was würdest du
sagen? Ja, aber es kommt ja auf anderen Wege irgendwie zurück. So, und ich würde auch nicht sagen, ob jetzt der Moment, wo ich geholfen habe, das auf der gleichen Geste zurückkommt. Ich denke mal, das wird irgendwie schon anders ausgeglichen. Aber es hat was mit selbstlos zu tun, weil ich würde jetzt in manchen Momenten nicht groß nachdenken und es nicht aus Egoismus tun, so nur weil, ach guck mal, jetzt tue ich was Gutes, jetzt muss auch was Gutes kommen. Weil wenn man so eine Einstellung hat, dann geht sowieso nach hinten los. Weil man sollte, glaube ich, ohne nachzudenken, entweder den Menschen hilfsbereit sein oder nicht. Aber es kann natürlich auch ganz gut nach hinten losgehen. Also in der Liebe oder in der Freundschaft sollte man schon seine Grenzen, glaube ich, wissen, weil da geht man dann bestimmt daran kaputt.
Warum? Wenn man nichts erwartet, wenn man es wirklich selbstlos macht, wenn man nichts zurückerwartet. Also klar, man muss die Kraft haben und kann sich nicht kaputt machen und muss seine Grenzen kennen und so, aber wenn man Kraft hat oder Geld hat oder Zeit hat, warum nicht einfach das geben? Warum nicht das einfach nur weggeben? Einfach für andere?
Also manche freuen sich, wenn sie wahrscheinlich 3 Porsche vor der Tür hätten, aber ich wäre so ein Mensch, hätte ich natürlich 3-mal so viel, würde ich wahrscheinlich auch gerne ein Drittel mehr abgeben, als ich hätte. Also das ist so eine Einstellungssache, glaube ich, so. Aber du kannst die Welt einfach nicht retten und da sind wir Bürger auch nicht, sollten wir auch die Last dafür nicht nehmen, weil da sind die Fehler ganz woanders und es hat sich einfach die Zeit, das Egoismus irgendwie ein bisschen durchgebracht. Aber trotzdem, glaube ich, sind wir im Großteil der Welt sehr hilfsbedürftig. Es sind nur die falschen Menschen, die es machen und die werden halt nicht gesehen. Und da, wo sie eigentlich Und es gibt ja viele, wie gesagt, ich finde die Leute auch sehr respekt, die sich noch mehr ehrenamtlich da engagieren oder auch die Dame dafür hin. Also Respekt, wenn die fast gefühlt 20 Stunden unterwegs ist, um wirklich nur Gutes zu tun oder zu helfen. Mhm. Jetzt auch beruflich gesehen, also dann hast du da schon deine Berufung gefunden. So. Aber ich gehe halt einfach raus und entweder ist da jemand, dem man helfen kann oder es halt nicht. Und wenn ich mir selber einen Tag mal helfen kann, dann bin ich natürlich auch über mich selber glücklich.
Ja,
aber da würde ich nicht drüber groß nachdenken. Also entweder passiert es oder nicht so. Aber das ist, glaube ich, echt eine innere Einstellung. Es gibt viele, die laufen auch dran vorbei und sagen, mir verreck dich, verreck hier. Aber ja, mal gucken, was noch so kommt.
Fühlst du dich, Jasmin, letzte Frage, in der Vorweihnachtszeit, wo viele Leute so ein bisschen besinnlicher werden, wo das auch so auf einen einprasselt an allen Ecken und so, fühlst du dich da eher bereit, so ein bisschen schwach zu werden und ein bisschen mehr zu geben oder hat das auf dich keinen Einfluss?
Soll ich ehrlich sein?
Also ja,
ich bin
immer,
lieber in den 11 Monaten vorher bedürftiger als in diesem Monat. Ich finde, das ist immer ein Monat des Konsums, das wirklich nur was, es fühlt sich überall nur nach Geld an, obwohl Weihnachten was ganz anderes in Bedeutung hat. Und ich muss sagen, am liebsten würde ich mich komplett raushalten, aber ich bin gerne, der sich dann zurückzieht und diese Zeit mit Menschen, die wir dann hoffentlich auch wieder finden jetzt so, unsere Leuten, genieße ich mehr als dieses auf finanzieller Basis. Ich finde, das wird vor Weihnachten immer so hoch gepusht.
Okay, aber dir sitzt das Geld jetzt auch nicht lockerer, was jetzt Spenden oder so angeht oder was geben für einen Straßenmusiker oder für einen obdachlosen Zeitungsverkäufer oder sowas, meine ich.
Ja, also das ist, natürlich denkst du da über Weihnachten ein bisschen anders nach, weil du denkst, du hast dein warmes Essen zu Hause, du hast einen Kaffee über Kopf. Natürlich ist man da ein bisschen sensibler, aber ich würde das nicht so an mich ranlassen, weil sonst würde ich da gar nicht rauskommen. Weil ich bin schon in so einem, in einer Gegend, wo du eigentlich fast an jeder Ecke immer irgendwo Leid siehst. Immer. Und ich glaube, wenn du das auch täglich mitkriegst, so formt sich auch ein bisschen so der Charakter oder dieses Menschsein in dieser Stadt. Ihr habt da oft so die Themen und ich glaube, das macht schon eine Menge aus, so ja.
Formt dich das Menschsein in dieser Stadt? Jasmin, darf ich das als deinen Schlusssatz nehmen, wo wir jetzt schon 5 nach 11 ist und ich jetzt eigentlich qua Arbeitsvertrag gezwungen bin? Nein, ich mache es natürlich freiwillig, den Leuten mal zu sagen, was sie hier eigentlich für eine Sendung hören. Ich danke dir für den Anruf.
Ja, natürlich. Jeder soll das tun, was er für richtig hält. Das wäre gerne mein Schlusswort.
Aber ohne, wenn ich da noch ein Schlusswort anfügen darf, ohne aber die anderen da mal zu belästigen, einzuschränken, ihnen weh zu tun. Das ist ja die Kunst in einer Gesellschaft.
Ja, das muss ich mir jetzt gleich nochmal anhören, aber ich glaube, du hast recht.
Vielleicht. Okay, Jasmin, wir sprechen uns wieder. Bis bald.
Ja, ciao. Gerne. Ciao.
6 nach 11.
Fritz. Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Guten Tag, wir reden noch eine knappe Stunde darüber, was ihr eigentlich für andere Menschen tut. Und damit meine ich jetzt ja nicht so moralisierend und Zeigefinger und was macht ihr denn für andere oder was nicht. Oder nee, entscheidet jeder für sich selbst, hat Jasmin ja gerade auch ganz gut definiert. Aber wir haben mit einigen schon gesprochen, die sich von meinem Aufruf angesprochen fühlten. Ich hoffe, ein paar von euch sind noch dabei. 0331 70 97 110, das ist die Nummer von Blue Moon. Wir rufen euch zurück, dann bleibt es für euch kostenlos. Wir haben schon mit Sebastian gesprochen, der arbeitet in der Sauna und meint irgendwie, er macht immer einen total guten Aufguss und gibt sich dabei sehr viel Mühe, obwohl er das nicht müsste und obwohl er es auch nicht extra bezahlt bekommt. Und das ist so sein kleines Ding, um die Welt so ein kleines bisschen besser zu machen, so in seinem Bereich und so. Wir haben mit Sarah gesprochen, die bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, die bei der Freiwilligen Feuerwehr sich sehr engagiert, die dem sehr viel Platz gibt und die darin sehr, sehr viel Sinn einfach erkennt und da auch sehr viel zurückbekommt und so. Wir haben mit Tobias gesprochen, der eine Weile eine Patenschaft hatte für ein Kind in Somalia war es, glaube ich, so eine Spendenpatenschaft und so. Und jetzt gerade mit Jasmin gesprochen, die sagt, nö, also so institutionalisiert macht sie es nicht, aber sie hat eigentlich oft ein bisschen 50 Cent, einen Euro locker. Wenn sie bei McDonald's oder so ist, dann gibt sie Leuten Pommes aus, die hungrig vor der Scheibe stehen oder gibt auch mal einen Euro in der U-Bahn und so. Und ich würde ganz gerne wissen, was ihr für andere Leute macht. Spendet ihr? Engagiert ihr euch ehrenamtlich? Helft ihr in der Familie, in der Verwandtschaft? Einfach so, weil ihr es von euch erwartet oder weil ihr es gerne macht. 0331 70 97 110. Gleich geht's weiter mit Adrian und Nora und gern auch mit euch.
LaRue mit Bulletproof, alter Smash-Hit der Dame, die wieder zurück ist mit neuem Album und kürzlich auch im Astra war und ein gar nicht mal so schlechtes Konzert gespielt hat. Relativ kurz und irgendwie ganz schön kühl und so, aber die Leute haben sie sehr, sehr geliebt. Ihr hört den Blue Moon am Montagabend 0331 70 97 110. Das ist wie immer unsere Nummer, unter der wir euch auch gerne zurückrufen. Und ich würde gerne mit euch heute Abend darüber reden, was ihr für andere Menschen tut. Adrian, grüß dich.
Jo.
Was tust
Hi.
Du für andere?
Also wir haben in meinem Dorf, gibt es eigentlich so ein kleines Familienunternehmen, das ist so ein Rummel. Die haben ungefähr 12 Fahrgeschäften und die bauen in, sagen wir mal, in Berlin und Brandenburg auf. Und da helfe ich immer dann, wenn er Hilfe braucht.
Und da fährst du dann mit, ja, zu diesen genau. Standorten. Aber die, genau. Also in der Region, jetzt musst du nicht übernachten und so.
Nein, also so in der Nähe, dass wir dann abends mal dann zurückfahren.
Und was machst du da konkret?
Also da bauen wir die Fahrgeschäften auf. Und wenn jetzt wirklich jetzt so beispiel in Berlin so Hochbetrieb ist, zum Beispiel jetzt am Mittwoch dann aufbauen, werde ich dann mithelfen, die Chips dann einzusammeln. Einer sitzt in der Kasse und ich sammle dann in der Zeit die Chips dann ein, wenn die Kinder in die Fahrgeschäften drin sitzen.
Mhm.
So helfe ich die Leute.
Warum brauchen die deine Hilfe?
Weil, also das ist wir haben die Familie, das ist ja noch, also der Chef. Deine Frau, dann sind es zwei andere und er fährt meistens mit 12 Hänger hin. Und da braucht er meistens viel Hilfe oder Ehrenamtliche.
Aber warum, also ich will das gar nicht in Frage stellen, das ehrt dich sehr, dass du da hilfst. Ich versuche nur so den Zusammenhang zu verstehen, denn das ist ja sozusagen ein kommerzielles Geschäft, was der betreibt. Dann müsste der ja die Leute, die für ihn arbeiten, auch bezahlen, ne? Eigentlich.
Also ich nehme den Beispiel nicht an, weil das ist ein kleiner Familienunternehmen. Und wenn die Plätze bezahlen, dann hat er selber schon wieder kaum ja, Geld für sich. Die Preise, die er macht dafür, die Karussell, sind, also die sind wirklich noch DDR-Preise.
Okay. Ich kann mich nicht erinnern, wie die Preise für einen Rummel in der DDR waren, aber wahrscheinlich waren sie deutlich niedriger. Ich hoffe, man kann aber in Euro bezahlen.
Also Euro kann man bezahlen. Also ich habe mir schon angeguckt, die anderen Fahrgeschäfte, die fast die gleichen, ähnlichen Fahrgeschäfte haben, die nehmen schon fast 8 Euro für 5 Runden. Für eine Runde nehmen die schon teilweise 2,50 mit ein.
Mhm.
Wo wir die noch doppelt so wenig einnehmen.
Aber der Betreiber hat schon mal versucht, dir was zu geben für deine Hilfe, für deine
ja,
Arbeit.
Genau.
Und du hast gesagt, nehme ich nicht.
Genau. Weil ich finde, mir macht es Spaß, ihm zu helfen. Ich bin an der Natur. Und er braucht es auch für sich.
Mhm. Naja, und du hast was zu tun, bist abends kaputt, ja. Arbeitest im Team, nehme ich mal an. Alle sind nett zueinander. Und
genau, wenn man ja auch abbauen, musste die auch in ein Team funktionieren, wenn man die Fahrgeschäften dann wieder auf den Hänger, dann wieder hoch, also das sind ja meistens nur eine Stange, was dann alles, ist meistens ein Hänger und der muss dann wieder zusammengebaut werden. Und das klappt nur, wenn das Team zusammenarbeitet.
Was wäre denn anders, wenn du das Geld nehmen würdest? Also, so wie du es beschreibst, hätte er jetzt wahrscheinlich gar nicht das Geld über dir jetzt einen vernünftigen Stundenlohn zu zahlen, sondern es ging dann ja wahrscheinlich eher um eine Aufwandsentschädigung oder so, genau. Ein kleines bisschen was und so. Was wäre für dich anders, wenn du das nehmen würdest?
Das weiß ich nicht. Ich würde mich irgendwie ein bisschen nicht so gut fühlen.
Mhm. Aber, also wäre die Arbeit dann auch eine andere? Hättest du dann das Gefühl, du machst es mehr oder weniger fürs Geld und du willst es nicht fürs Geld machen?
Genau. Ich habe ja schon damals ehrenamtlich auch gearbeitet und da habe ich auch kein Geld genommen.
Mhm.
Ich finde, Leute zu helfen ist in unserer Gesellschaft wichtig. Weil das will man ja auch, dass man, wenn man irgendwann Hilfe braucht, dass die auch einem helfen.
Meinst du denn, ja, okay, da würden jetzt viele sagen, na ja, weißt du was, wenn du mal Hilfe brauchst oder wenn ich mal Hilfe brauche, wenn man mal Hilfe braucht, dann ist man doch sowieso der Verlassene. Auf die Gesellschaft kannst du dich doch sowieso nicht verlassen. Warum soll ich anderen helfen? Also dieser Glaube daran, dass es irgendwann auch zu dir zurückkommt, der ehrt dich sehr, aber ich glaube, viele glauben nicht daran.
Also viele sagen, also kenne ich ja von meiner Pflegemutter, die hat mir beispielsweise geholfen, aus Heilungsfühl rauszuholen. Und viele glauben, wenn die einem was Gutes tun, dass die, hat sie mir selber mal erzählt, dann fühlt man sich am besten, dann fühlt man sich auch gut, wenn man einem hilft.
Mhm. Mhm. Und es ergibt keinen Sinn, dass man da stehen bleibt. Also, dass man da stehen bleibt und dann eine Rechnung aufmacht.
Zum Beispiel, oder wenn man jetzt zu Hause sitzt und davon haben wir genug in Deutschland, jetzt nur zu Hause sitzen und nichts tun. Und wenn man die Menschheit hilft, das ist, finde ich, angenehmer.
Also, wenn alle das so sehen würden und so handeln würden wie du, hätten wir garantiert einen besseren Ort auf Erden. Adrian.
Ich wollte nur sagen,
ja.
Du hast meinen Vater vorhin gefragt, wen die Sachen spenden.
Ja.
Also es ist so, ich habe ja früher mal so was Praktikum gemacht. Also ein Teil davon, wird weggeworfen, weil es ja wirklich dreckig ist. Und ein paar Sachen, die kaputt sind, werden dann aus Wischlappen benutzt. Und es wird ganz wenig Sachen, die wirklich funktionieren, werden dann wirklich zu armen Ländern gesendet.
Ja.
Die werden erst richtig kontrolliert.
Es gibt ja auch die Kritik daran, dass diese Sachen, die dann da hingeschickt werden, den Markt dort kaputt macht, ne? Weil das eben dann den Markt überschwemmt und dann, dass da gar keinen vernünftigen Markt mehr, also keinen ökonomisch funktionierenden Markt mehr für Klamotten gibt. Und man hört auch immer wieder, dass die Sachen gar nicht da landen, sondern dann irgendwie in Second-Hand-Shops landen irgendwelchen Kopfkistenfüllungen verarbeitet werden. Ich weiß, ich habe nichts davon nachgeprüft. Ich sage nur, was man so hört. Wer von euch das besser weiß und wer sich damit mal beschäftigt hat und auch Klamotten spendet und weiß, warum ihr die wohin spendet, dann meldet euch sehr, sehr gerne. Wir sind alle ganz neugierig zu erfahren, wo es sinnvoll ist und worauf man achten sollte. Unter 0331 70 97 110.
Also ich habe jetzt ebenfalls bei der Deutschen Roten Kreuz macht das ja auch mit den Sachen da. Also sie sammeln ja auch die Spenden überall ein, haben ihre Container in Deutschland zu stehen. Und da weiß ich, dass die zu armen Ländern schicken.
Das Rote Kreuz?
Genau.
Ja.
Und die haben ja in ganz Deutschland 25.000 Container zu stehen. In ganz Deutschland. Mhm.
Und was heißt, die schicken das in arme Länder, ne? Da müsste man natürlich auch noch mehr wissen.
Also die machen jetzt so, die haben ja in ganz Deutschland Stellen. Und die sortieren das richtig, also sie haben jetzt 5000 Standorte, wo die in ganz Deutschland sitzen. Und es wird aufgeteilt auf die ganzen Länder. Mit den ganzen Sachen jetzt. Dass dann alle was abkriegen von denen.
Mhm.
Es gibt auch eine richtige Seite, wo das alles aufgelistet ist, wo das hingeht von denen.
Okay, also Adrians Tipp, Deutsches Rotes Kreuz, die Container von denen landen, die Sachen landen wirklich da, wo die Leute sie brauchen.
Genau, also das kann ich wirklich, dann mit dir habe ich Praktikum gemacht und haben das auch nachgeforscht.
Schönen Dank, Adrian.
Ja, na klar.
Und schönen Abend dir, tschüss.
Ja, dir auch, tschüss.
Unser Stammanrufer Adrian, heute mit einer Geschichte darüber, und damit meine ich jetzt nicht eine ausgedachte Geschichte, sondern aus seinem doch recht bewegten Leben, wie ihr Stamm-Blue-Moon-Hörer wisst, darüber, dass er einem Menschen aus dem Ort, einem Nachbarn, der so einen kleinen Rummel betreibt, der in Berlin und Brandenburg aufgebaut wird, hilft beim Auf- und Abbau ab und zu und dafür kein Geld haben möchte, weil der verdient nicht viel mit diesem Rummel, der macht günstige Preise, ist ein guter Typ, die Arbeit mag Adrian sehr und deswegen macht er das einfach so. Hat auch schon mal eine Aufwandsentschädigung angeboten bekommen, nimmt die aber nicht an, möchte das einfach so für diesen Mann machen, den er mag und wo er einfach mithelfen möchte, dieses Geschäft am Laufen zu halten. Und was ich ganz bemerkenswert fand, ist, wenn man darüber redet, ne, was macht man für andere Menschen und warum tut man das? Und wir haben vorhin von unserer Hörerin Gina diesen Eintrag, habe ich euch vorgelesen, dass sie nicht mehr daran glaubt, dass man so selbstlos was für andere Leute macht und es dann zu einem zurückkommt. Und Adrian glaubt noch daran, sagt, ja klar, wenn man gut ist und wenn man hilft, dann wird einem später auch irgendwann geholfen. Dann gibt es andere Vibes in der Welt, wenn ich das jetzt mal so ganz großspurig sagen darf. Nora, glaubst du das auch? Glaubst du auch, wenn man hilft, dann kommt es irgendwann auch zu einem zurück im positiven Sinne?
Nee, würde ich gar nicht so sagen, dass ich daran direkt glaube. Ich finde eher, dass wir als Menschen, die quasi in Deutschland leben können und dürfen oder das Glück haben, hier geboren zu sein, einfach in der Position sind, dass wir auch zurückgeben können und sollten, weil das einfach... Also für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, sich irgendwie zu engagieren, weil ich es sehr wichtig finde und auch, ja, also ob es jetzt finanziell ist, was man irgendwie, wenn man spendet oder halt Zeit spendet oder wie auch immer, ich finde einfach als junge Studentin jetzt zum Beispiel in Berlin, ist es einfach so, dass ich einfach mal 2 Stunden weniger Fernsehen gucke in der Woche und dafür mich engagiere und es gibt mir auch viel, viel mehr zurück, sage ich jetzt einfach mal. Also es ist
war das für dich eine bewusste Entscheidung, dieses Aufrechnen des einen, also welche Zeit nehme ich mir weg und möchte von vermeintlich sinnloser Zeit und die möchte ich jetzt gern sinnvoller verbringen?
Nee, also ich habe es mir jetzt nicht so wirklich ausgerechnet, wie viel ich da jetzt geben kann, sondern ich bin da einfach sage ich mal, reingewachsen. Also ich kann ja kurz erzählen, was ich mache.
Ja, gerne.
Ich habe nämlich ein Patenkind, ein Schülerpatenkind und das ist ein kleines Mädchen, was in Neukölln lebt und in die inzwischen 3. Klasse geht, aber die ist schon mal sitzen geblieben. Also sie ist arabischstämmig und hat halt echte Schwierigkeiten an der Schule gehabt, was echt verwunderlich ist, in der 2. Klasse quasi schon sitzen zu bleiben. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Eltern sich zum Beispiel erstmal keine Nachhilfe leisten können, was in der Grundschule jetzt auch noch nicht wirklich notwendig ist in der Regel, aber dass die Eltern zum Beispiel auch selber kaum Deutsch verstehen und dadurch auch einfach nicht in der Lage sind zu helfen. Wenn sie jetzt Fragen hat oder Aufgaben machen muss, dann verstehen das die Eltern einfach nicht. Und da finde ich einfach, dass Bildungsgerechtigkeit zum Beispiel ein Punkt ist, der in einer Gesellschaft wie Deutschland eine Selbstverständlichkeit sein sollte, es aber einfach nicht ist. Also wenn die Eltern zu Hause nicht helfen können, dann bleibt das Kind einfach auf der Strecke. Und das schon so früh, was ich einfach schrecklich finde. Und deswegen habe ich mich da bewusst quasi für entschieden, so ein Patenkind mir nicht zu nehmen, aber mir ein Patenkind quasi zu adoptieren, so gesagt, genau. Und das ist echt eine super Sache, um, also gerade wenn man als Kind selber aufgewachsen ist und die Eltern einem wirklich helfen konnten und man wirklich in der glücklichen Lage war, irgendwie den positiven Weg, sage ich mal, einzuschlagen und dann aufs Gymnasium zu kommen und zu studieren und so weiter, dann finde ich, sollte es irgendwo eine Selbstverständlichkeit sein, das auch irgendwo zurückzugeben, was man, also einfach dieses Glück und vielleicht eine Form von, er hat es nicht Demut, ich bin jetzt auch nicht wirklich religiös, aber es ist einfach eine
Och, Art. Man kann auch demütig sein, ohne religiös sein, finde ich.
Genau, stimmt. Also einfach so eine Art, dem Leben, dem guten Leben, was man selbst geschenkt bekommen hat, zu danken. Und eine andere Form im Moment kann ich einfach nicht machen. Also ich habe zurzeit nicht so viel Geld, dass ich jetzt unbedingt viel spenden kann, aber diese direkte Zeitspende, die ich quasi aufbringe, bringt mir persönlich auch viel mehr, weil ich quasi dadurch auch sehe, wie sie Fortschritte macht und wie sie sich verbessert und jetzt nicht mehr sitzen bleibt. Und wir reden halt echt auch viel mehr.
Was machst du konkret mit ihr? Wo siehst du sie und wann? Und wer hat das vermittelt? Wo hast du dich beworben?
Genau, also wir sehen uns einmal die Woche, in der Regel so für 90 Minuten, manchmal auch länger, es ist immer ganz unterschiedlich. Und zwar bin ich über einen Verein, der nennt sich Schülerpaten Berlin e.V., zu ihr gekommen, also Gadir heißt sie. Und das Gute daran ist, dass die Nachhilfe halt zu Hause stattfindet. Also dadurch,
bei ihr zu Hause.
Genau, bei ihr zu Hause. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt in der ganzen Vereinsarbeit, sage ich jetzt einfach mal, dass die Paten, das sind meistens Studenten, quasi zu den Kindern nach Hause gehen oder Jugendlichen. Also es sind Kinder in allen Schulklassen und jedem Alter. Und dadurch lernt man auch einfach die Familie kennen. Das ist echt interessant. Also das ist auch, man baut einfach Vorurteile ab, die man vielleicht hat. Also wenn man hört, eine Neuköllner arabische Großfamilie, dann stellt man sich das vielleicht so oder so vor. Ne? Also da hat man vielleicht direkt so ein Bild.
Die meisten
Kopf,
eher so.
Ja. Genau. Mhm. Und dann kommst du da erstmal hin und wirst sehr, sehr warm empfangen. Ich bleib jedes Mal zum Abendessen bei denen, die bestehen da auch drauf und spiel nochmal mit den Geschwistern ein bisschen irgendwie und die Schwester von ihr hat zum Beispiel auch eine Schülerpatin und mit der gehen wir halt auch mal, also mit der Schwester, mit den Mädels und der anderen Schülerpatin gehen wir dann mal ins, weiß ich nicht, ins Theater oder in den Kinderzirkus, was halt auch Sachen sind, die sie sonst vielleicht nicht so wirklich erleben würden. Und das gibt einfach so, also es ist einfach super, was wir, also diese Fortschritte, die wir da machen und diese strahlenden Kinder auch, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, also geben einem wirklich echt viel zurück und das ist echt, also
was
coole Sache.
Was studierst du, Nora?
Ich studiere Verwaltungswissenschaft, also ganz was anderes quasi, nicht sozial, obwohl, also teilweise kann man...
Das heißt aber, dass du einfach mit deinem Bildungslevel und in deinem Alter, wenn man das dann noch möchte und noch eine gute Art hat, dann kann man Kindern in der Grundschule Nachhilfe geben. Da muss man jetzt nicht noch qualifiziert sein und irgendwelche
genau. Also,
erzieherischen Fähigkeiten mitbringen oder
genau,
didaktischen.
Richtig. Genau. Also der Verein der ist auch ehrenamtlich quasi aufgebaut. Da sind Studenten, die das alles organisieren und den gibt es seit inzwischen 5 Jahren. Und in Berlin haben wir jetzt schon, glaube ich, 400 Patenschaften insgesamt, was echt eine coole Menge ist an Leuten, die sich schon engagieren. Aber es können natürlich immer mehr werden. Also falls jemand da Lust drauf hat, kann er sich da mal informieren. Und es läuft dann so, dass man online quasi eingibt, welche Fächer man zum Beispiel unterrichten kann, möchte, will, was auch immer. Ich meinte zum Beispiel, dass ich lieber kein Mathe machen will, aber...
Das habe ich gerade auch gedacht. Nee, Mathe würde ich nicht machen.
Genau, aber dann wurde mir dann erzählt, dass es jetzt eine Zweitklässlerin ist und ob ich dann also im Notfall mal Mathe machen könnte, und das kriege ich gerade noch so hin, das ist echt gut. Aber genau, dann kann man auch natürlich angeben, in welcher Klassenstufe man gerne unterrichten möchte oder wie alt das Kind sein sollte ungefähr. Und was halt auch wichtig ist, weil Berlin ja super groß ist, ist halt die Entfernung, dass es nicht zu weit weg ist. Also die schauen da schon, dass es nicht weiter als so 30 Minuten Fahrtweg quasi ist.
Was
dass
schon
man
lange
da
ist,
auch,
eine Stunde hin und zurück.
Genau, ja, das ist natürlich schon lang. Also bei mir sind es jetzt so 20 Minuten, was voll okay ist, oder manchmal auch 15, wenn ich mit dem Auto fahre. Also das geht schon, und genau, also da ist halt, dass die Motivation einfach auch hochgehalten wird, dadurch, dass man bei den Kindern quasi zu Hause ist und wirklich auch diese kulturelle, wie sagt man, diese kulturelle Vielfalt, die man sonst vielleicht nicht so mitbekommen würde in einer Stadt wie Berlin, die sehr anonym meistens ist, oder ja, dass man da auch viel mitbekommt, auch also neben der Nachhilfe, und dass man wirklich merkt, dass dem Kind geholfen wird, kriegt man halt auch noch viel, viel mehr mit und lernt auch für sich selbst und fürs Leben, habe ich das Gefühl. Also dadurch würde ich nicht sagen, dass es irgendwie, dass, ja, eine meinte ja, dass man irgendwie nur was tun sollte, wenn man auch wirklich direkt was unmittelbar zurückbekommt oder so. Und da ist schon der Fall.
Das, was Gina schrieb, was ich vorgelesen habe, das war, glaube ich, sie meinte das jetzt, glaube ich, nicht als Empfehlung an andere oder als Lebensmaxim, sondern eher aus ihrer Lebenserfahrung heraus und als Atheistin, und sie, erkennt sie keinen Sinn mehr darin, sich für andere aufzuopfern, wenn man weiß, da wird nichts zurückkommen. So ähnlich habe ich sie zumindest verstanden.
Okay. Ja, also wie gesagt, aufopfern, was ich jetzt mache, würde ich das nicht nennen. Natürlich merke ich schon, manchmal ist es auch stressig, wenn man irgendwie gerade mal ein Praktikum hat und eine Hausarbeit schreiben muss, dann noch irgendwo diese 90 Minuten einzuplanen in der Woche. Aber also erstens ist es auch, zur Not verstehen die das auch, wenn man dann mal sagt, gut, diese Woche kann ich nicht, und dann bleibt man einfach mal beim nächsten Mal ein bisschen länger oder so. Aber das ist auch... Also ich komme da raus und bin einfach glücklich, sage ich mal. Also mir geht es einfach danach gut, und ich habe das Gefühl, ich habe wirklich was getan und irgendwie geholfen, und wir haben Fortschritte gemeinsam gemacht. Und ja, also von dem her würde ich halt nicht sagen, dass, also auf dem Papier kriege ich vielleicht nicht viel zurück dadurch direkt, aber so vom Lebensgefühl für mich selber. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich einfach, ja, wie gesagt, dankbarer bin insgesamt dadurch, dass ich sowas machen kann.
Meinst du, das ist unabhängig davon, wer diese Schülerin und wer diese Familie ist? Also hätte ja auch sein können, dass du die doof findest oder dass sie auch doof ist. Es gibt ja auch unsympathische Leute, und dass die Familie auch überhaupt keinen Bock so richtig drauf hat, dass da auf einmal eine Deutsche reinmarschiert und da ihrer Tochter in die Hefte guckt und so. Hätte ja auch passieren können. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Was halt gut ist, also Schülerpaten Berlin, die kooperieren mit einem arabischen Frauenverein in Schöneberg, und dadurch ist es auch so, dass also über diesen arabischen Frauenverein werden quasi die Familien werden die Familien aufmerksam auf den Verein, und oft ist es halt so, dass die Familien von sich aus sich melden. Also die werden nicht irgendwie, da wird ja keiner gezwungen, jetzt einen Deutschen zu sich nach Hause zu bekommen oder so, sondern die melden sich von sich aus und wissen halt oder haben schon erkannt, dass quasi Bildung der wichtigste Schlüssel ist, um in dieser Gesellschaft irgendwie weiterzukommen, als man als Eltern vielleicht jetzt selbst gekommen ist, und melden sich dann quasi an. Was aber auch wichtig ist, ist, dass Kinder, die 12 Jahre und älter sind, sich selber anmelden müssen, also von sich aus anmelden müssen, dass da auch die Motivation quasi stimmt und nicht die Eltern, also gerade wenn man so in die Pubertät kommt, sage ich mal, dann hat man vielleicht auch eher so eine Kein-Bock-Einstellung, was dann auch ein bisschen schwierig ist, für den Paten wahrscheinlich auch, wenn man da dann merkt, okay, das Kind hat gar keinen Bock irgendwie auf mich, dann hat man selber auch keine Motivation, glaube ich. Aber genau, also das ist schon mal wichtig, dass die Familien oder das Patenkind selbst sich von sich aus meldet und auch glücklich ist, weil die quasi zum Beispiel gerade bei den Familien ist es halt echt oft so, die können sich einfach keine Nachhilfe leisten und selber können sie es nicht, also selber können die dem Kind auch nicht helfen. Machen. Genau, und wie gesagt, ich finde es krass, dass jemand in der zweiten Klasse schon sitzen bleiben kann. Und ich erlebe mein Patenkind ja, also wir arbeiten seit über einem Jahr zusammen und ich merke ja jetzt auch die Fortschritte, die sie macht. Und es ist wirklich so, dass sie immer motiviert ist, sich immer freut, wenn ich mal irgendwie eine Woche nicht da bin, sie direkt quasi beim nächsten Mal schon fragt, wo, warum und warum ich nicht da war und bla bla. Und also da sehe ich kein Defizit in irgendeiner Weise, dass sie es aus Motivationsgründen oder ähnlichem nicht geschafft hat, sondern
eine gewisse
dadurch,
intellektuelle Substanz ist auch da, sodass man da auf jeden Fall auch noch was rausholen kann.
Genau, sie ist nicht blöd, im Gegenteil, sie ist sehr aufgeweckt und freut sich und das zeigt einfach, dass dieses Zuhause, vielleicht abends mal eine Geschichte lesen oder so, das macht so viel mit den Kindern und wenn das quasi fehlt, dann kommt man in der Schule einfach nicht mit. Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, ist, dass die Lehrbücher sehr oft gerade jetzt so zum Beispiel zu Ostern erinnere ich mich noch, da waren echt so, oder Pfingsten oder ich weiß nicht mehr, was es war genau, ich glaube, da haben wir den Kalender gelernt und da waren so die allerchristlichsten bayerischen Feiertage quasi, die da gelernt werden sollten und sie hat zum Beispiel, also da musste ich ihr das ganz, ganz lange erklären, worum es da geht und so ein Background-Wissen, sage ich mal, wird einfach vorausgesetzt in den Familien, weil in der Schule sowas dann scheinbar nicht vermittelt wird quasi und einfach übergangen wird. Und deswegen, ja, es ist halt wichtig für sie, dass da jemand sich die Zeit nimmt. Und was auch wichtig ist, finde ich, oder habe ich das Gefühl, das ist halt eine Großfamilie, also es sind 5 Geschwister. Und wenn ich dann komme, dann wird der Fernseher im Wohnzimmer ausgemacht und die haben 3,5 Zimmer sozusagen, da wird der Fernseher ausgemacht, alle Kinder müssen raus, die Eltern gehen raus und wir haben das Wohnzimmer für uns und das ist unsere Zeit und oder ihre Zeit, dass sich jemand mit ihr beschäftigt, was glaube ich auch innerhalb der Woche im Alltagsstress auch relativ kurz vielleicht dann kommt, dass man sich nur mit ihr mal beschäftigt und sich wirklich die Zeit für sie nimmt.
Und Nora, hast du denn das Gefühl, so wie du das beschreibst, dass du da rauskommst, du bist glücklich, dass das wirklich so eine ganz große Sinnhaftigkeit für dich hat, du auch diese Fortschritte siehst und so, wenn du so in deinem Studentinnenleben, was ich mir noch nicht so eingefahren vorstelle, dass man nur noch dieselben 8 Leute kennt oder so, sondern da lernst neue Leute kennen, so, macht dich das interessant und attraktiv? Also verstehe mich jetzt nicht falsch, die Frage. Oder ist das was andere Leute auch gar nicht so interessiert? Oder ist das cool? Also ist das irgendwie, ist das so ein Feature, was man hat, wo andere Leute denken so, yeah, oh Mann, nicht schlecht?
Also ich glaube schon, dass es, wenn ich darüber erzähle, dann bin ich schon oft auf wache Ohren quasi gestoßen und ich weiß auch von einigen, dass sie sich danach auch angemeldet haben und selbst quasi irgendwas, also das sind meistens Leute, die sowieso von vorn oder schon länger irgendwie nach irgendeiner Aufgabe gesucht haben, die sie quasi machen können, aber noch nicht genau wussten, was und so. Und in Berlin ist es aber wirklich so, man hat echt 1000 Möglichkeiten, sich eigentlich zu engagieren. Aber ich glaube, wenn man dann persönlich davon erfährt, also ich bin auch darüber über einen Freund gekommen, der quasi auch schon länger in dem Verein war und diese Mund-zu-Mund-Propaganda hat das einfach, macht es auch einfach größer. Und ich glaube schon, dass es als Feature, sage ich mal, schon irgendwo eine wichtige Kompetenz auch in der Zukunft ist, auch als Student, gerade wenn man irgendwie so zum Beispiel Verwaltungswissenschaft studiert, das hört sich echt trocken und langweilig an, sage ich mal. Und einfach dieses über den Tellerrand hinausschauen, ich habe selbst einen Migrationshintergrund und dadurch ist es jetzt zum Beispiel etwas für, also wobei ich mit arabischen Familien bisher noch nicht so viel zu tun hatte, was ich auch interessant finde, aber an sich öffnet es einem schon die Augen auch für noch mehr Dinge und also ich finde auch gerade so diese gesellschaftliche Ungerechtigkeit, die trotzdem noch in einem sehr reichen Land wie Deutschland herrscht, das dann nochmal live quasi selbst mitzuerleben, wie ungerecht es dann zugehen kann, ist schon etwas, was einem fürs Leben viel mitgibt und ja auch für die Zukunft irgendwie ein wichtiger Grundstein, glaube ich, ist.
Danke für diesen Anruf, Nora, was ja am Ende auch, aber aus deiner persönlichen Erfahrung, deiner persönlichen Zufriedenheit mit diesem Ehrenamt auch so ein kleines Werbeplädoyer für Schülerpaten Berlin e.V. war. Wer sich jetzt dafür interessiert, der wird das finden. Ich danke dir.
Genau, danke schön.
Tschüss. Jetzt die Nachrichten und danach Viktoria. Hallo Viktoria.
Hallo.
Hast du noch so viel Zeit, kurz die 3 Minuten?
Ja, na klar.
Super, und dann reden wir ein bisschen übers Klamottenspenden, ja?
Genau.
Alles klar, ja, ich bin gespannt. Und Steffen ist dann auch noch bei uns. Steffen, hast du auch noch ein paar Minuten Zeit?
Kein Problem.
Super, kein Problem, sagt er.
An der Leitung.
Viktoria und Steffen, also in der Leitung, wenn ihr Lust habt, ein bisschen davon zu erzählen, was ihr für andere Menschen tut und warum ihr das macht und mit welchem Anspruch und auch mit welchem Feedback, war ja schon enorm, was Nora sagte, was auch mit ihr passiert durch diese Tätigkeit mit dieser jungen Schülerin und so, dann meldet euch gerne, wenn ihr solche Erfahrungen gemacht habt oder macht, unter 0331 70 97 110. Reden wir noch bis Mitternacht darüber, was ihr für andere Menschen tut und natürlich auch darüber, was das mit euch wieder macht.
Fritz.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Noch bis Mitternacht mit Hendrik Schröder. Fühlt euch herzlich eingeladen, an dieser Sendung teilzunehmen. So in dieser Vorweihnachtszeit, die euch alle bestimmt auch schon entweder ganz wunderbar umarmt und gepackt hat oder euch wahnsinnig und irre macht. In dieser Vorweihnachtszeit geht es auf jeden Fall viel um Nächstenliebe. Es geht natürlich auch wahnsinnig viel um Konsum. Das ist das, was eigentlich irgendwie Sache ist mittlerweile bei uns. Das ist, weiß, glaube ich, die Maus keinen Faden ab. Aber dahinter ist ja auch noch so eine ganz andere Vorstellung von Weihnachten. Und ich glaube auch schon, dass viele um Weihnachten rum ein bisschen anders drauf sind und dass der Geldbeutel lockerer setzt, dass man eher sentimentaler wird, dass man vielleicht eher, ja, sich auch doch mal ein bisschen daran erinnert, was im eigenen Leben eigentlich ziemlich super ist und bei anderen eher nicht so. Kurzum, ich würde gerne diese Vorweihnachtszeit nutzen, und dieses Feeling dafür, euch zu fragen, was ihr eigentlich für andere Menschen tut. Und ich meine das richtig, richtig generell. Also ich meine, wo engagiert ihr euch? Wem helft ihr? Wo spendet ihr was? Wem gebt ihr Geld? Ne? Alle diese Dinge, die viele von euch machen, ohne dafür direkt zu erwarten, dass es eine Gegenleistung gibt, dass es eine finanzielle Gegenleistung gibt oder dass man sich das sofort auszahlt für einen oder so. Einfach nur aus einem Gefühl heraus, dass das zu tun ist. Ich weiß nicht, was das bei euch ist, ob das bei euch die pure Freude daran ist, zu helfen oder ein Verantwortungsbewusstsein. Nora hat das gesagt, sie hatte eine sehr behütete Kindheit oder irgendwie die Eltern konnten sich toll um sie kümmern, auch was die schulischen Leistungen angeht und so. Und sie fühlt einfach eine gewisse Verantwortung, das jetzt zurückzugeben an zum Beispiel diese Schülerin, mit der sie arbeitet, der sie hilft und bekommt dann aber auch wieder wahnsinnig viel. Was tut ihr für andere Menschen? 0331 70 97 110. Viktoria.
Ja.
Vorhin sind wir beim Reden über eben diese Dinge beim Klamottenspenden hängen geblieben und
genau, ja,
wo man denn die alten Sachen hingibt, wo die gut aufgehoben sind, wer da was mit anfangen kann. Und der Adrian, der in Leitung war, sagt, er hat ein Praktikum beim Deutschen Roten Kreuz gemacht und nach seinen Informationen sind die tatsächlich verlässlich, wenn man sicher gehen möchte, dass diese Klamottenspende auch bedürftigen Menschen hilft. Was sind deine Erfahrungen?
Also ich habe mich eine Zeit lang mit dem Thema beschäftigt, weil ich in einem Heim gearbeitet habe. Ich bin Erzieherin und wir hatten halt immer mal wieder irgendwas über, was die nicht mehr brauchten, die Jugendlichen, oder was ich auch nicht mehr brauchte oder was auch Freunde nicht mehr brauchten. Dachten wir uns, naja, wo geht das denn alles hin? Wo kommt das an? Und es geht wirklich nach Afrika, die sortieren das auch aus, nur die guten Sachen gehen nach Afrika. Das Problem ist nur, das wird dort verkauft. Die verkaufen das in so Bündeln, das sind so riesige Vierecke, ich weiß nicht, wie man das nennt, also so Art riesige Säcke. Und dann verkaufen die das pro Kilo, wenn ich das richtig verstanden habe. Und
aber wer
an Afrikaner, die nehmen das dann quasi in Afrika an und dort wird es auf diesen Kleidermärkten verkauft.
Ja.
Und das ist ja das Problem, weil wenn ich nicht viel Geld habe und auch in Afrika leben würde, würde ich mir bestimmt auch eher diese Klamotten dort kaufen, als jetzt von Afrikanern, die selber Klamotten herstellen. Die hatten ja auch Kleiderfabriken und so weiter dort. Aber das ist alles eingegangen, weil die unsere Klamotten dort billiger einkaufen können.
Und gilt das denn jetzt, redest du von einer bestimmten Region in Afrika oder gilt das jetzt wirklich auch für gute Teile des Kontinents oder?
Gute Teile des Kontinents, also überall dort, in Kapstadt denke ich jetzt nicht, aber halt in armen Regionen des Landes. Dort geht es hin und das ist vor allem das Rote Kreuz. Und ich habe dann ein bisschen im Internet recherchiert jetzt auch kurz und hat auch versucht, zu interviewen, die Leute, die dafür verantwortlich sind, vom Roten Kreuz. Und man kriegt die natürlich dann nicht vor die Kamera, also die haben dann nichts dazu zu sagen. Aber man hat halt rausgefunden, dass es vom Roten Kreuz die Klamotten sind. Und es ist ja schon traurig, dass die dort unsere, das sind ja schon abgetragenen Sachen, mit denen rumlaufen. anstatt Arbeitsplätze zu schaffen oder dass dadurch auch Arbeitsplätze verloren gehen, das finde ich halt so traurig.
Ja, naja, wenn es am Ende aber günstiger ist, diese Klamotten zum günstigeren Preis verkauft werden, dann greift der preisbewusste Mensch in der Region zwangsläufig preisbewusst natürlich zu diesen.
Genau.
Wo liegt der Fehler dann in dem Ganzen? Also
Ja, das denke ich halt auch, dann halt nicht ans Rote Kreuz zu spenden. Also das ist halt das, was ich auch meinen Freunden erzähle, das nicht zu machen. Dann eher bei Humana, da ist es wohl so, das wird in diesen Second-Hand-Läden verkauft und das Geld, das sieht man ja auch immer, wenn man bei Humana ist, dann sieht man diese schönen Bilder. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das so stimmt, aber das Geld geht nach Afrika und davon bauen die jetzt, weiß ich nicht, einen Brunnen oder leisten Entwicklungshilfe. Mhm. Ja. Und das soll wohl stimmen. Aber hundertprozentig weiß ich das jetzt auch nicht. Aber da habe ich ein reineres Gewissen, als das jetzt ans Rote Kreuz zu gehen, weil halt, wie gesagt, diese Arbeitsplätze dort verloren gehen. Und wenn man halt nicht mehr spendet ans Rote Kreuz, vielleicht entstehen ja wieder Arbeitsplätze. Es gibt ja auch Organisationen, die sich bemühen, dort wieder Näherinnen einzusetzen.
Und ist das denn aber so, dass wenn man jetzt diese Kleiderspenden ganz unterlassen würde, wäre denn dann überhaupt genug Kleidung da, dort produzierte Kleidung, um die Leute einzukleiden? Oder ist am Ende das auch wichtig, auf welchem Weg auch immer und wie es dann verteilt wird, aber schon auch wichtig, so als Ersthilfe und dass Kleidung kommt aus Europa, die billig zu haben ist?
Also so wie ich das verstanden habe, ist es, dass sie wirklich eine Zeit lang jahrzehntelang ihre Klamotten selber hergestellt haben. Und es gibt riesige Fabriken, wo die das halt produziert haben. Diese Fabriken gibt's auch noch, aber es lohnt sich halt nicht mehr, weil unsere Sachen dort so billig verkauft werden. Und wenn dann halt unsere Sachen nicht mehr da sind, dann würde ja wieder die Produktion losgehen. Das wäre dann möglich, weil es ja dort Organisationen gibt, die sich bemühen, dass wenigstens ein kleiner Teil noch dort hergestellt wird.
Man findet ein Statement im Internet, ich habe jetzt nur kurz mal bei Wikipedia nach Humana geguckt und so, und da gibt es unter dem Punkt Kritik, wird ein Neil Kearney zitiert von der Internationalen Textilarbeitergewerkschaft, der sagt, als der Import von gebrauchter Kleidung vor etwa 10 Jahren im großen Stil anlief, hatte das verheerende Auswirkungen auf die afrikanische Textilindustrie. Zahlreiche Fabriken haben seither geschlossen. Das sagte der wohl 2009. Gut, nun ist der als Mitglied der Internationalen Textilarbeitergewerkschaft bestimmt auch nicht neutral oder so, aber zumindest das deckt sich ja mit der Kritik, die du so hast und herausgefunden hast. Ne?
Das ist ja auch echt schrecklich, wir schaffen uns quasi in Afrika, wir fördern das, dass die Armut dort weitergeht und dass es kein eigenständiger Kontinent wird.
Aber welches Interesse, also so eine Organisation wie das Deutsche Rote Kreuz, so eine wirklich durchprofessionalisierte Hilfsorganisation, die ja an vielen anderen Stellen der Gesellschaft auch unverzichtbare Hilfe leistet und so, die muss sich doch bewusst sein, was dieses System anrichtet, und die kann auch kein Interesse daran haben, dieses System zu fördern und zu stützen.
Ja, das denke ich halt auch. Also ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe es auch nicht, wieso man da keine Stellung zu beziehen. Das habe ich nicht verstanden. Ich weiß es ja nicht. Ich verstehe das nicht. Aber es ist halt auch ein Verein, der Geld machen will. Und ich habe ja auch in verschiedenen Vereinen gearbeitet.
Widerspricht sich das nicht, ein Verein, der Geld machen will? Also gut, beim ADAC auch nicht, aber...
Ja, die wollen alle Geld machen. Wenn man ich habe in einem Heim gearbeitet, ich kann das nur als Beispiel geben, auch von der kirchlichen Organisation. Und im Endeffekt geht es immer darum, in den welche Zahlen sind das jetzt? Also in den positiven Zahlen zu sein.
Schwarzen,
also dass man
Zahlen,
Geld macht.
Schwarze Zahlen zu schreiben.
Genau, schwarze Zahlen, genau. Mm. Also Beispiel Treberhilfe. Den Treberhilfe-Chef, den kennt man ja auch noch. Also es geht den Organisationen im Endeffekt ja auch darum, die haben auch Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen, und die Firma will ja auch gut dastehen und die braucht ja auch Geld. Das ist eine Geldmacherei, denke ich.
Das heißt,
eine gute Einnahmequelle.
Worauf, aber trotzdem erstmal, das kann nicht richtig sein, diese Vereine und Institutionen alle so über einen Kamm zu scheren.
Ja, na klar, stimmt schon.
Also
ja.
Muss man sich natürlich von Einzelfall zu Einzelfall angucken, aber selbst wenn man so generell sagen kann, dass es für einige deine Kritik zutrifft, was will man denn, oder was machst du denn jetzt als Victoria 25 aus Moabit? Wohin gibst du die Kröten, die du über hast? Wem hilfst du wie?
Ich studiere ja gerade, wie meine Vorgängerin. Das Einzige, was ich investieren könnte, wäre Zeit. Ich bin jetzt am Überlegen, also durch diesen Blue Moon auch, habe ich überlegt, ich studiere Bibliotheksmanagement, ob ich ehrenamtlich jetzt in der Bibliothek arbeite und dort Hausaufgabenhilfe mache. Da suchen die immer mal wieder welche oder vorlese dort. Da suchen die auch mal wieder Studenten oder Rentner, die das machen. Ich hatte auch schon vorher überlegt, aber dieser Blue Moon hat mich jetzt ein bisschen motiviert, das zu machen. Ja, und als ich Erzieherin war, da habe ich oder auch generell bin ich eher so, dass ich Essen spende. Also wenn ich jetzt in der U-Bahn sitze und dann ein Obdachloser kommt, dann, also Geld gebe ich nicht so gerne, sondern ich gebe dann eher Essen. Also wenn ich eine Banane habe oder ein Brot oder sowas noch übrig geblieben ist, dann, und dann freuen die sich ja auch darüber.
Ja, ist das so? Ich dachte immer, seitdem ich mal so ein paar Reportagen so über ob die Infrastruktur für Obdachlose in Berlin gemacht habe, was schon Jahre her ist, aber wo mir dann auch so Leute erzählt haben, die da waren, die sagten, also in Berlin muss man keinen Hunger haben. Es gibt irgendwie zig Stellen in der Stadt, wo man hingehen kann und dann kriegt man da was zu essen. Und deswegen denke ich immer, wenn die Leute nach Geld fragen, dann wollen die gerne auch Geld haben. Und wenn die sich dann davon Schnaps kaufen wollen, weil sie nun mal Alkoholiker sind und als Leben auf der Straße, um das auszuhalten, Schnaps wollen, dann denke ich, ja, dann sollen sie sich halt Schnaps kaufen von meinem Geld. Also diese moralische Gebundenheit, nee, aber nicht für Alkohol ausgeben, das kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, so, weil du siehst ja, wie der Mensch lebt und wie fertig der ist, so, natürlich kauft er sich Schnaps davon, genau. Was anderes, also.
Ja, das denke ich auch, aber ich möchte das trotzdem nicht unterstützen, dass er sich Schnaps kauft, so bin ich. Dann denke ich mir, na gut, dann soll er dann die Banane kriegen oder das Brot, und der hat sich ja selber, kann er sich ja überlegen, was er will. Und mir ist aufgefallen, dass es viele auch sagen, also, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, also viele kommen ja auch rein, habt ihr was zu essen oder habt ihr Geld, ne? Das ist ja die erste Frage, oder hier, kauft die Taz oder habt ihr vielleicht nicht auch was zu essen?
Kauft die Taz, die Mods meinst du? Die Mods meinst du?
Ja, ich dachte, du wusstest jetzt nicht, ob man das sagen darf.
Ja. Du darfst alles sagen.
Okay.
Also
viele sagen ja auch,
aber mit dem zu essen, ich denke immer, das ist schon eher so ein Satz, weil das natürlich die Leute anders anspricht. Also man denkt, Mensch, der will ja gar nicht unbedingt Geld haben oder die, sondern was zu essen wird ja reichen. Wer hat schon was zu essen dabei, was man weggeben kann? Und dann gibt man eher einen Euro. Also ich dachte, das wäre jetzt einfach ein guter Spruch, um dann am Ende doch halt eher Geld zu kriegen, als wenn man gleich nach Geld fragt.
Ja, und ich habe das ernst genommen.
Du hast es ernst genommen.
Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass sie sich freuen, vor allem wenn ich von meiner Oma komme. Die hat einen Garten, das heißt, wir ernten da auch regelmäßig Produkte. Und wenn ich dabei habe, Kirschen oder Pfirsiche oder irgendwas, dann habe ich immer so viel davon, dann gebe ich da eine Handvoll ab und die freuen sich so doll darüber. Also ich habe jetzt ja auch nicht irgendeinen ollen Scheiß, also sondern auch was Leckeres. Und ich glaube, dass dieses, also generell glaube ich, eine Geste freut die, oder wenn man die anlächelt oder so, dann freuen die sich schon darüber. Viele gucken ja auch weg, also sieht man ja auch in der U-Bahn, die gucken die gar nicht an, oder na gut, dann riechen sie auch nicht so gut, dann gucke ich halt auch weg, aber wenn man dann denen wenigstens was zu essen gibt, dann, ich glaube, freuen die sich schon.
Das heißt, du nimmst extra auch was zu essen mit für diese Fälle?
Nein, aber ich habe meistens zu viel bei und es bleibt immer irgendwie was übrig. Vor allem, wenn ich jetzt in die Uni fahre und dann ist der dann doch in der Mensa und isst sein Brot doch nicht, dann vergesse ich das dann meistens. Oder Schokolade oder sowas. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie immer Essen dabei. Auch wenn ich ins Kino gehe, ich habe immer Essen dabei.
Es sind ja am Ende auch kleine Gesten, die dich nicht die Welt kosten, da mal was von abzugehen. Aber trotzdem könntest du es ja auch einfach in der Tasche lassen und später essen oder Freunden schenken abends oder so.
Oder wegschmeißen.
Was glaubst du, was deine innerste Motivation ist, das zu tun? So, willst du, also geht's darum, die Welt ein bisschen besser zu machen? Hast du ein schlechtes Gewissen? Oder ich will dir nichts unterstellen, das ist eine aufrechte Frage. Also warum macht man das? Warum kommt man manchmal an den Punkt und sagt, nee, das ist jetzt alles für mich? Und manchmal ist man da und sagt, okay, ich gebe, was auch immer man zu geben hat.
Also ein schlechtes Gewissen habe ich nicht, nee. Dann wäre ich auch nicht Erzieherin geworden. Ich denke, das ist einfach, wenn die Leute so bemitleidenswert aussehen. Ich glaube, dann, weiß ich nicht, berührt mich das, würde ich jetzt sagen. Ja, es berührt mich dann schon. Die Leute tun mir leid, auch wenn sie auch einem vielleicht nicht leid tun müssen. Aber mir tun die Leute oft leid, auch wenn die dann so einen Hund dabei haben. Und dann tun die mir einfach leid und dann gebe ich denen was. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich ein schlechtes Gewissen habe oder so, sondern einfach nur, ach komm. Ich brauche das eh nicht mehr und der sieht bemitleidenswert aus. Er fragt danach, warum denn nicht?
Ich habe manchmal schon so ältere Frauen vorm Karstadt beobachtet, in der Nähe ist von meiner Wohnung, die dann tatsächlich zielgerichtet den Leuten, die da vorm Eingang sitzen, Hundefutter mitbringen zum Beispiel.
Beim Leopoldplatz bei der Karstadt?
Nee, obwohl ich da heute auch zufällig war in der Nähe, aber beruflich, da saß einer davor und hat gelesen. Bei dem Wetter saß der und auch nur mit so T-Shirt. Ja, ich dachte, boah, und der las, aber der war jetzt nicht hackevoll und hat nichts mehr geschnallt, sondern saß da und las. Nee, aber so, das, wo ich dachte, für manche Menschen ist das vielleicht so ein großer, oder das geht irgendwie nicht für sie, jetzt so einem offensichtlich alkoholkranken, obdachlosen, verwarzten Typen da irgendwie 5 Euro zu geben. Aber Hundefutter geht, weil das ist dann ja so für die Hunde und das ist dann eigentlich die armen Tiere und die können sich ja auch nicht selber helfen. Also was auf der einen Seite sehr süß ist und auf der anderen Seite auch total strange und widersprüchlich.
Ja,
ist es. Also ich würde ja dann zuerst bei aller Tierliebe an den Menschen denken.
Ja, richtig.
Naja.
Aber meistens gehen die mit ihren Hunden ja wirklich gut um. Das hat ja auch dieser Hundetrainer da gesagt, was auch er, aber der meint halt auch, dass die richtig gut mit ihren Hunden umgehen und die richtig gut hören. Und die tun mir dann auch, also man sieht es ja auch, also die gehen ja ohne Leine, die folgen denen immer überall hin und also er sagt das und na gut, die verbringen ja auch 24 Stunden zusammen,
klar.
Aber ich glaube, deswegen fühlen alte Menschen dann mit dem Tier mit. Wir haben vielleicht auch eine Katze zu Hause.
Ja, ja. Aber das Tier ist dann manchmal den Leuten näher als der Mensch, weil der Mensch halt da dann auch so verwahrlost ist, dass man damit vielleicht auch nicht mehr so viel Identifikationspotenzial.
Ja, weil sie ihn, glaube ich, auch nicht richtig ansehen. Ja, die haben ja so eine Studie jetzt gemacht, Leute, Verwandte, also dann mussten sich Leute als Obdachlose verkleiden. Und dann sind gezielt die Verwandten an denen vorbeigelaufen oder sie an den Verwandten vorbeigelaufen und sie wurden nicht erkannt. Und das zeigt ja auch, dass die Leute den Obdachlosen nicht angucken.
Ja, ja. Okay. Victoria, du schon und manchmal gibt es auch ein paar Pfirsiche von Oma aus dem Garten.
Ja, ich mach das halt.
Danke für den Anruf.
Okay.
Ciao.
Ciao.
Steffen.
Ja, hallo.
Jetzt hast du die große Ehre, diese Sendung heute Abend zu beschließen. Erzähl uns noch ein paar mutmachende Dinge aus deiner Biografie, warum du anderen Menschen hilfst und vor allen Dingen, was glaubst du, was das bewirkt, wenn man anderen Leuten hilft? Ist das einfach nur okay, weg damit oder bist du so ein bisschen so drauf, dass du denkst, irgendwie kommt auch was zurück oder die Energie fließt zurück oder wie ist es für dich?
Naja, ich denke mal, es ist so, dass man eigentlich so sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es und ich denke schon, dass man das zurückbekommt, sag ich mal. Und man sieht sich immer zweimal im Leben. Und ich denke, wenn man den Menschen, den man gegenüber hat, egal jetzt, ob man den kennt oder nicht kennt, dass man immer, sag mal, gerade sein muss. Weil man sieht ihn vielleicht irgendwann wieder, sag ich mal. Und vielleicht ist man genau in die Situation umgekehrt. Und da ist es immer gut, wenn man sich daran erinnert. Und ich selber habe auch viele Aktionen oder Sachen erlebt, sag ich mal, wie zum Beispiel, ich stand auf dem Flughafen auf Mallorca und hatte nicht einen Pfennig in der Tasche, nicht einen Sechser und da waren 300 Passagiere und es war natürlich nicht angenehm, aber es ging, die Leute zu fragen, so, ich habe mal meine Situation kurz erklärt und bla bla und ja, aber irgendwann kam dann mal eine alte Frau, die gesagt hat, ja, das machen wir gar kein Problem und die hat mir wirklich das Flugticket bezahlt. Und ich habe es ihr dann den Tag später praktisch wieder zurückgegeben.
Das Flugticket bezahlt? Ich dachte, es geht jetzt um 5 Euro, damit du da noch einen Kaffee holen kannst. Ach, hör auf.
Die hat das komplette Flugticket bezahlt und das war für mich eine Aktion, wo ich sage, das machst du immer wieder. Also du hilfst schon auch den Leuten jetzt nicht unbedingt immer nur mit Kleinheit und muss auch nicht regelmäßig sein, aber die hatte komplette Flugticket. Die hatte Verständnis für meine Situation und das war familiär, ist was passiert, sag ich mal, musste auch weg, aber hatte gerade eben kein Geld und hab gedacht, probierst du es einfach mal und siehe da, hat geklappt. Ne? Und ich selber habe auch schon oft geholfen, wo es auch immer, kommt ja nicht auf den Tag drauf an, klar, aber wo Leute in Situationen sind, hast du mal 50 Euro oder jemand, der Vater am Sterben und der hatte halt nicht so viel Geld als Beispiel und musste unbedingt nach Frankfurt-Oder und da habe ich ihm einfach dann 100 Euro gegeben, habe gesagt, hier nimm die, wenn sie hast, ist okay und wenn nicht, ist auch okay. Für mich waren sie schon abgeschrieben, aber er hat sie mir am Ende dann wiedergegeben.
Steffen. Ja, schönen Dank für diese Erzählung am Ende der Sendung. Also der Glauben daran, dass man irgendwie ein bisschen generöser auch was weggeben kann. Man wird wahrscheinlich nicht übervorteilt werden im Leben am Ende.
Nee, das nicht, Mann. Aber man hat ein gutes Gefühl, weil viele sagten ganz kurz, haben mir gesagt, wir haben ein gutes Gefühl. Und ich glaube, es ist vergleichbar wie mit einem Fitnessstudio oder so, wenn man Sport macht, dass man danach sich frei fühlt und alles okay ist, wie Endorphine ausgestrahlt sind und man sich glücklich fühlt. Und so ähnlich ist es eigentlich auch, wenn man jemand hilft, egal wie.
Danke.
Ich denke, dass es wichtig ist, immer den Leuten zu helfen.
Danke, Steffen.
Bitte sehr.
Vielen Dank für eure Anrufe und für dieses Gespräch und diesen Erfahrungsaustausch darüber, was ihr für andere Menschen tut und was das mit euch macht und warum ihr das tut. Mein Name ist Hendrik Schröder und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder kommenden Montag ab 22 Uhr wieder hier im Blue Moon. Dann reden wir über Fußball, nehmen wir die Hinrunde der Bundesliga ein bisschen auseinander. Zweite Bundesliga, dritte Liga werden wir auch drüber sprechen. Benny Dänisch wird zu Gast sein, alter Bekannter hier im Fußball Blue Moon, der bei Spiegel TV arbeitet mittlerweile. Und auch Benny Kulow, der Redakteur beim Fußballmagazin 11. Freunde ist. Also mit den beiden und gemeinsam mit euch geht's dann nächste Woche um die Hinrunde in der Fußball-Bundesliga. Jetzt geht's um Musik bei Babette Conradi im Night Flight. Ich sag tschüss, bis dann.